Ja, und wieder ist es soweit. Eine Woche ist durch und wir sind wieder bei Tacheles gelandet. Liebe Zuschauer, ich versuche gerade irgendeinen Grund zu finden, die Sendung hochbanal zu nennen, weil Thomas dieses Wort vorhin benutzt hat. Und ich guck mal, ob wir heute Hochbanales irgendwie in den Griff kriegen. Also, ohne weitere Vorrede, schön, dass ihr da seid. Hier kommt die Zusammenfassung der Woche. Hier ist Tacheles mit Rüpper und Stein. Und ein herzliches Grüß Gott nach Scheiße. Es ist wieder durchgerutscht. Petersburg, ja. Es ist wieder mal passiert. Der Moskau-Gänger ist zurück. Thomas, grüß dich. Wie ist es? Habt ihr auch Bullenhitze oder habt ihr so ganz normalen Moskauer Sommer?
Also, wir haben einen ganz hochbanalen Petersburger Sommer. Dass du das Wort hochbanal so toll fandst, verstehe ich gar nicht.
Das war der Zusammenhang auch, ja. Aber mal gucken, ob wir das reinkriegen, den Titel. Nee, wie ist es? Habt ihr auch stabile Hochdruckwetterlage? Glüht
Ist
ihr?
angenehm. Wir haben angenehme 20 plus minus Grad. Vor ein paar Tagen war es heiß, dann wird 30. Das fand ich nicht schön. Ich bin ja nicht nach Petersburg gegangen, um zu schwitzen. Aber jetzt haben wir wieder angenehme 20, das passt.
Ja, wir sind da gerade ein bisschen anders. Wir sind hier so heute jetzt 32, nächste Woche sehe ich jetzt hier, am Wochenende wird es richtig krass, 36, 40 Grad teilweise. Also die Landschaft kocht irgendwie so. Aber hey, das ist Sommer. Früher hat es geheißen, ab an den Badesee und jetzt ist es Klimakatastrophe, ne?
Ab wann gab es Schulfreiheit? Wie viel Grad? Ich weiß es gar nicht mehr. Hitzefrei gab es doch
Ich habe
früher
es
immer.
einmal gehabt im Leben. Ein einziges
Oh
Mal
nee, das hatten wir
hitzefrei.
oft. In Norddeutschland hatten wir oft hitzefrei, aber ab wie viel Grad? Ich glaube, ab 25 hatten wir das. Ich weiß es nicht mehr.
Das war in Bayern normale Durchschnittstemperatur. Also.
Ja, wir kommen vom Wasser. Wir haben das ein bisschen kühler. Das ist schon schöner. Ich gucke halt mal nach, wie das Wetter bei mir so wird. Jetzt, guck mal, wir reden über das Wetter. Wir haben heute nichts zu erzählen,
Ja,
oder?
es gibt sonst nicht. Meine Damen und
Ja,
Herren,
bist
heute ist nichts passiert. Schönen
Ja,
guten
genau.
Abend. Ja.
Aber bleibt bei um die 20 Grad, mal Regen, mal nicht. Zwischendurch mal Sonne. Bleibt schön.
Ich finde, gegen Kälte kann man sich ein bisschen besser schützen, weil ich kann nicht mehr wie T-Shirt, Hose, Sandalen, weniger geht nicht.
Mein Reden.
Aber wenn es kalt ist, ziehe ich halt eine Schicht mehr drüber an, weißt du, oder drehe
Mein
ein
Reden.
bisschen
Darum
mehr
finde ich
auf.
Petersburg so geil. Wenn es kalt ist, ziehe ich mich wärmer an und richtig heiß wird es nicht. Meine Stadt.
Okay.
Also,
Ja.
wenn es ja so an die 30 hat, das ist selten, dann schimpfe ich schon.
Okay. Also ich verstehe schon, dass du da hingegangen bist von der Stadt her. Vladivostok hätte ich mir jetzt nicht ausgesucht als.
Oh, das ist wieder falsch. Vladivostok ist ein Boomtown.
Ja, aber wie weit ist das oben? Wie lang haben die Winter? Wie lang ist da kalt?
Das ist nicht so weit oben, das ist so gegenüber von Japan oder so. Pazifik. Ist auch, also die, so, sie haben nicht mal richtiges
Halt, warte mal.
Kontinentalklima.
Jetzt Vladivostok, okay, Murmansk ist das, was ein bisschen. Da ist länger kalt, richtig.
Ja, ist länger kalt, der ist im Winter auch lange dunkel und im Sommer nur noch hell.
Also das muss man auch mögen, ja.
Aber ich kenne viele von da, ist ja von hier nicht so weit und ja. Also dafür haben sie da enorme Natur, was die mir alles erzählen, was die da einfach rausfahren in die Wildnis und dann da campen, was ich auch immer grillen, Wochenende irgendwo einfach Zelte hinstellen, ist schon Freiheit da oben im Sommer. Im Winter ist kalt, aber im Sommer soll das toll sein.
Wer weiß, vielleicht findest du mal im Leben eine Zeit da, solche Dinge zu machen. Aber komm, jetzt haben wir Wetter abgehakt. Was haben wir noch? Ist sonst was
Fußball.
passiert?
Fußball.
Fußball? Ja, wie sieht's da aus? Bist
Ich
du?
guck's nicht. Guckst du?
Nein. Ich bin.
Ich war
Ich
früher
guck
Fußball-Weltmeisterschaftsgucker,
drumrum, weißt du,
aber ich habe keinen Bock mehr.
ich guck drumrum, wenn es gibt, also wenn ich YouTube einschalte, dann kommt ein 8-Minuten-Video, die Highlights des Tages vorher, das reicht mir. Wenn spektakuläre Tore kommen, irgendwas Kurioses, wie zum Beispiel diese Kamera, die da runtergefallen ist, ganz am Anfang. Ja, hast du es gesehen?
Ich habe nichts mitbekommen.
Also ganz kurz, Spider-Cam kennst du, die Kamera, die
Ja, die da
rüberfliegt,
so
da steht
rumfahren.
Pause gerade irgendwo, das Ding fällt runter, einen Meter neben den Kameramann, der unten dran stand. Ein Riesen-Oschi. Alles gut gegangen, aber braucht man nicht, ne? So, das hätte auch anders ausgehen können.
Ja, ich bin echt raus. Also meine letzte WM, die ich richtig mitgemacht habe, aber auch wirklich richtig, war 18 hier in Russland. Da war ich ja jeden Tag draußen in der Fanzone, also hier Public Viewing im Stadion und Party, das war richtig geil. 22 fand ich schon doof, weil ich irgendwie nicht verstehen konnte, warum man so eine WM bei den Arabern macht, wo jetzt WM gehört für Stadion, Fußball, Bier und so. Und dann, ne, so konnte ich nicht verstehen, dass man das da macht, wo man kaum auf der Straße rumlaufen kann, weil es zu
War
heiß
das
ist.
nicht Armbinde am speckigen Oberarm? War das
Das war
nicht?
genau
Ja.
Armbinder bei Feser, das war dann die nächste Blamage. Da habe ich schon keinen Bock mehr gehabt und jetzt eigentlich sowieso schon nicht mehr. Interessiert mich gerade überhaupt nicht.
Gut, es gibt nämlich andere Themen, die jenseits von Fußball und Wetter sind. Und damit steigen wir jetzt auch gleich ein. Die Europäer lernen es einfach nicht. Die wollen einfach weiter Stunk machen. Und das haben wir ja auch schon öfters gehabt in den letzten Monaten, dass da gewisse Schiffe unterwegs sind und die sagen einfach so, die können jetzt uns. Hochbanal gesprochen. Ja,
aber gut gesagt. Das war Tagesschau in einfacher Sprache.
Das da ist ein Schiff. Das nimmt auch viel Öl mit. Und manchmal wollen andere das Öl haben. Und die haben es jetzt geholt. Deswegen gehört es jetzt nicht mehr den Russen, sondern den Franzosen. Macht aber nichts. So, also.
Ist ja für die gute Sache.
Ist für die gute Sache, ja.
Ja.
Wann ist das passiert?
Ja, es passiert ständig. Ich wollte eigentlich, aber wie gesagt, ich habe ja privat ein paar Sachen um die Ohren gehabt die Tage. Kann man jetzt ja auch mal erzählen, kurz. Ich brauche jetzt wieder einen Führerschein. Den hatte ich 12 Jahre nicht gebraucht. Aber das ist natürlich noch meinen alten Schweizer Führerschein aus meinem letzten Job. Und jetzt musste ich einen russischen machen, dann musste ich die Prüfung durch. Und wie das so ist, ich habe die Theorie komplett versemmelt. Weil das eben doch ein paar Regeln sind anders und vor allem Sprache. Ne? Es ist nicht Muttersprache. Und ich habe nicht so oft mit den Worten für Erste Hilfe und so zu tun. Und dann ist es in Russland streng, 2 Fehler, du bist durchgefallen bei 20 Fragen. Also dann kriegst du für einen Fehler kriegst du 5 Fragen drauf, bei denen du schon keinen Fehler mehr machen darfst. Also, naja.
Wie ist denn das russische Wort für Lichtzeichenanlage? Ja, das gibt doch so.
Frag mich mal, genau. Also ich weiß es jetzt auf Russisch, ich könnte es auf Deutsch übersetzen, aber habe also ganz viele Fachbücher dafür lernen müssen. Egal, und das hat alles Zeit gekostet, enorm viel. Aber ich habe jetzt meinen Führerschein. Die haben mir sogar Kategorien gegeben, die ich eigentlich gar nicht hatte, fand ich nett.
Das heißt, du bist jetzt wieder mobil. Du hast einen Fahrbahnuntersatz dir geholt.
Ja, es ist auch mit der Fliegerei. Also ich fahre jetzt nach Moskau, habe keinen Bock mehr mit dem Fliegen. Dann weißt du nie, ob die Drohnen sind oder nicht, ob der Flug bleibt. Das ist alles zu doof.
Okay.
Also ich fahre Auto.
Okay.
Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, die Strecke nach Moskau Autobahn, das ist also von Haustür zu Haustür, Moskau, Petersburg, ob Auto oder Flugzeug, egal. Kommt das Gleiche raus.
Ja, du musst ja erstmal mit dem Taxi zum Flughafen und zurück und Wartezeit und
Check-in. Genau, du brauchst eine Stunde bis beim Flughafen. Dann musst du mindestens mal 1,5 Stunden vorher da sein. Dann bist du 1,5 Stunden im Flieger. Dann brauchst du in Moskau nochmal 1,5 Stunden, bis du da bist, wo du hin willst. 5,5.
Okay.
So, und wenn ich mich ins Auto setze, dann sind es auch 5 Stunden mit
aber du
Kaffeepause
hast
5,5.
Hoffentlich kein E-Auto gekauft, oder?
Nee.
Okay.
Ich bin, gibt's in Russland ein paar, aber die fahren für den Stadtverkehr.
Okay.
Haben ein paar Leute, weil Strom ist ja billig und wer dann irgendwo die richtige Steckdose hat, na, Strom kostet ja hier wirklich fast nichts. Aber
Thomas, merkst du, jetzt sind wir schon wieder am Ratschen. Wir wollten doch eigentlich den Artikel besprechen. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
Weshalb kam ich drauf auf das Ratschen? Weil ich wollte eigentlich die Tage einen Artikel schon schreiben über diese ganzen Piraterie-Sachen und da bin ich eben nicht zu gekommen, weil ich mit dem anderen Scheiß beschäftigt war. Weil da habe ich also ganz viel Material schon wieder und das wollte ich mal wieder zusammenfassen, was da alles passiert ist, was die EU-Staaten, also vor allem auch Frankreich und Großbritannien, da wieder an Tankern klauen. Wir hatten das letzte Sendung ja schon, dass sie jetzt von der Ostsee übergegangen sind auf Atlantik und Mittelmeer, weil die Russen die Ostsee inzwischen, da haben sie ihre Schiffe so platziert, dass sie den Verkehr in der Ostsee schützen können und darum versuchen, da holen sie, die Briten haben einen Ärmelkanal geholt, die Franzosen haben jetzt gerade heute Donnerstag, wo wir aufzeichnen, gerade eben einen vor Sizilien eingefangen im Mittelmeer. Alles Tanker mit russischem Öl. Und
das hilft mir mal zu verstehen, wie das abläuft. Da kommt da ein Hubschrauber, seilt die SEAL-Teams ab, dann gehen die mit Waffe in die Kajüte vom Captain und sagen, unser Öl, oder wie?
Ja, warte mal, ich kann dir das zeigen. Macron hat ja sogar Videos davon veröffentlicht. Warte mal, weil ich denn hier. Ich schicke dir gleich mal einen Link, kannst du zeigen. Das hat, ist jetzt von der TAS, kannst du wahrscheinlich bei Macron auf X. Macron auf X.
Okay, Thomas, was sehen wir da?
Was sehen wir da? Wir sehen Bilder, die Präsident Macron veröffentlicht hat, davon, wie französische Soldaten einen Tanker klauen. Sind wahrscheinlich die Bodycams oder die Helmkameras der Soldaten.
Okay. Wie ist denn das international mit Recht gemanagt? Also ich meine, es könnte jetzt auch ein Prisenkommando von Burundi kommen und irgendeinen amerikanischen Tanker sich schnappen oder so.
Ja, das trauen die sicher nicht. Aber es könnte. Es ist im Grunde das Gleiche. Die EU hat jetzt irgendwas gefunden im Seerecht, was natürlich an den Haaren herbeigezogen ist, von wegen, wenn die Flagge des das Schiff, die Flaggestaat fraglich ist, dann könnte man, aber es ist alles Bullshit. Also es ist Piraterie, die europäischen Sanktionen haben international keine Wirkung. Sanktionen kann nur der UNO-Sicherheitsrat verhängen, nicht die EU, nicht die Amerikaner. also zumindest legale Sanktionen. So, das heißt, was sie machen, ist Piraterie. Das ist genauso, als wenn die Iraner morgen sagen, wir klauen jetzt alle europäischen Schiffe. Das würden die Europäer nicht witzig finden. Da könnte der Iran ja sagen, oh, ich habe Sanktionen verhängt, ich mache das jetzt.
Und die Legitimation, wie wird die argumentiert?
Kannst du das lesen bei Macron? Also, ne, es ist Schattenflotte, Russland stören. Also, die sagen es ja sehr oft.
Weil per se Putin, Putin und per se böse und wir wissen es aus den
Filmen. Ja, weil das finanziert den bösen russischen Angriffskrieg und dem müssen wir das Wasser abgraben.
Deswegen.
Und deshalb müssen wir die Schiffe klauen.
Okay, verstehe. Klingt logisch.
Ja, total.
In der Denke.
Ist nur ein bisschen gefährlich.
In dieser Denke, ja.
So, das ist das eine. Und außerdem hat auch wieder heute Donnerstag Starmer, der ist ja noch da, auch wenn er schon weg ist, der hat jetzt auch noch erklärt, ja, nee, also die denken jetzt darüber nach, die Briten haben vor 10 Tagen einen Tanker geklaut in einem Ärmelkanal, das hatten wir letzte Woche. Und jetzt denkt Starmer darüber nach, das Öl zu verkaufen auf dem Tanker und das Geld der Ukraine zu überweisen.
Abpumpen und dann verkaufen oder was?
Ja. Verkaufen und dann für Kiew.
Starmer ist der Typ, der als Verantwortlicher diesen Grooming-Gang-Skandal jahrelang nicht gesehen haben will, oder? Ist das der?
Ja, er war irgendwie Generalstaatsanwalt.
Ist das der? Der
ist das. Der ist jetzt auch schon zukünftiger ehemaliger Premierminister. Am Montag hat er seinen Rücktritt ja angekündigt.
Die spielen alle so lange mit dem Feuer, bis wir uns alle verbrennen dran.
Ja, das ist, ne, also es ist reine Piraterie. Wie gesagt, mal gucken, wie lange Russland das mitmacht, weil, naja, auch die Angriffe, die ukrainischen Langstreckenangriffe auf Russland zeigen Wirkung, kann man nicht bestreiten. Krim ist schon ganz schlimm mit Benzin. Sonst geht's noch. Es gibt immer wieder Meldungen, also, dass jetzt einige Tankstellen noch 20 Liter pro Person abgeben und Kanister verbieten, Kanister füllen. Ich habe es noch nicht erlebt und ich kann jetzt wieder mitreden, ich fahre ja wieder Auto. Also von daher, was ich gesehen habe, ist, dass viele Leute eben öfter tanken. Sollten immer dafür sorgen, dass der Tank voll ist. Das heißt, du hast mehr Autos in den Tankstellen, aber nicht, weil das Benzin knapp ist, sondern weil die Leute ständig einen vollen Tank haben wollen. Also es ist so ein bisschen Unruhe hier.
Wie ist denn das aufgenommen worden mit der Pariser Waffenshow von den Ukrainern? Die hatten doch da einen Stand mit ihren Raketen und Waffen und im Hintergrund war eine Leinwand, wo ein Live-Bild kam von dem Angriff auf Moskau von den letzten Tagen. Und dann stand eben noch als Werbeslogan, muss man eigentlich sagen, clever, wenn es nicht so pervers wäre, ja. Battle-proofed in Ukraine, in Russia, also kriegserprobt in Russland. Das, was du da kaufst, kann auch wirklich sein Ziel treffen. Gab es da irgendwelche offiziellen Statements dazu oder hast du im Buschfunk irgendwas aufgeschnappt?
Er ist eine von den vielen Schweinereien der Ukraine, wurde gemeldet und gut ist.
Okay, das hat jetzt aber nicht dann irgendwie...
Nee, das ist ja nur nicht mein...
Die typischen Hardliner dann noch hardliniger werden lassen oder so.
Das ja, gut, ich meine, ich habe es ja erzählt, die Stimmung in Russland, also ich merke das auch immer mehr in Gesprächen, dass immer mehr Leute sagen, also auch Leute, die eigentlich unpolitisch
jetzt
sind.
Jetzt reicht es langsam.
Es reicht. Es reicht. Also, und das reicht, geht eben nicht mehr gegen die Ukraine, sondern gegen die Europäer. Weil die produzieren die Drohnen, die bezahlen sie, die geben die Zielinformationen. Die stellen den Luftraum zur Verfügung für Angriffe. Jetzt klauen sie wieder mal Tanker. Die wollen den Krieg. Also es ist, man stellt sich das so umgekehrt vor, irgendein Land würde ständig irgendwen beschießen, dazu den europäischen Luftraum benutzen, europäische Handelsschiffe klauen. Wie würden die Europäer reagieren? Ich meine, es ist Irrsinn.
Und diesen unbedingten Kriegswillen der Europäer, den sehen wir auch beim nächsten Artikel. Es geht mal wieder um Moldawien. Das ist auch schon quasi fast jede Sendung irgendwie Thema. Wie sehr Moldawien da quasi als strategischer Hinterhof von Russland eingebunden wird in die ganzen Planungen. Und du schreibst, das soll als Brückenkopf jetzt sozusagen dienen für den nächsten Krieg mit Russland. Was sind da die neuesten Entwicklungen?
Ja gut, das ist eher so ein allgemeiner Background-Titel, keine ganz aktuellen Meldungen jetzt, sondern einfach die Tatsache, dass es gibt ja in Moldawien immer auch diesen Transnistrien-Konflikt, also dieses abtrünnige Gebiet, wo eben die Leute pro-russisch sind. Und es geht darum, dass letztendlich in Moldawien, auch vor dem Hintergrund, wo wir noch zu kommen, Streit Polen-Ukraine, da wird ein weiterer Hub aufgebaut für Waffenlieferungen. Also Moldawien wird jetzt voll eingebunden in die Logistik gegen Russland in der Ukraine. Es wird gezündelt an der Grenze zu Transnistrien. Also es ist, und Moldawien hat, selbst wenn da morgen eine andere Regierung kommt, dann eigentlich nur noch wenig Chancen, aus dieser Nummer rauszukommen. Die Sandu-Regierung hat, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, die Schulden in den 6 Jahren, die sie an der Macht ist, verfünffacht des Landes. Und zwar alles bei der EU. Die haben sich, also Moldawien hat sich völlig in finanzielle Abhängigkeit der EU begeben, sodass auch wenn die morgen fällt, die Regierung, könnte jede neue Regierung von der EU unter Druck gesetzt werden, mit Geldhand zu machen. Ist komplett abhängig geworden, das Land. Und entsprechend machen die da, was sie wollen. Ich meine, gut, die Sandu findet das ja auch alles gut, aber Moldawien ist laut seiner Verfassung eigentlich ein neutraler Staat. Außerhalb aller Militärblöcke. Lässt aber die NATO bei sich schalten und walten, wie es will. Und fordert inzwischen immer offener auch ein gewaltsames Vorgehen gegen Transnistrien.
Sie ist eine dieser Sockenpuppen, die da installiert worden ist. Das haben wir schon ein paar Mal im Programm gehabt, oder? Kommt, das war
ja, das ist ein klassisches Soros-Baby.
Aus dieser Denkschule kommt die, oder?
Naja, die ist komplett aus Soros-Schule und ihr ganzes, auch ihr Kabinett, also ihre Regierung, das ist komplett die Ecke. Also, und wie gesagt, die machen das Land ja auch kaputt, das ist einfach unfassbar. Also, die hatten billiges russisches Gas, Gazprom hat gesagt, wir liefern weiter, dann haben die ihre Rechnung nicht bezahlt. Dann hat Gazprom gesagt, ja, bezahlen müsst ihr schon. Dann haben die gesagt, ja, nee, Gazprom ist böse, die liefern kein Gas. Kaufen wir jetzt in Europa für einen dreifachen Preis. So, geht die Wirtschaft kaputt, das wissen wir auch aus Deutschland. Dann hat Moldawien, wie gesagt, das ist ein Agrarstaat, ne, Sowjetunion, die moldawischen Produkte sind in Russland sehr beliebt. Jetzt will die moldawische Regierung mit Russland keinen Handel mehr treiben, sie will in die EU. Es ging die ganzen Landwirte kaputt. Wer kommt hin und kauft die Landflächen? Die westlichen Konzerne. Also es übt genau wie in der Ukraine, das gleiche Spiel. Also nur ein paar Jahre Zeit versetzt. Das gleiche Spiel wie in der Ukraine.
Und die Erkenntnis kommt bei den Moldawiern dann halt natürlich erst, wenn es zu spät ist, wenn das ganze Tafelsilber verscherbelt worden ist. Ja.
Die Erkenntnis ist ja da. Sandu hat die letzten Wahlen ja nur durch Wahlfälschung gewonnen, du erinnerst dich. Ne? Also es war ja,
mit den Wahllokalen und die.
Ja, sie hat die Wahl deshalb gewonnen, weil, also im Land hat sie die Wahl verloren. Und weil ein Riesenanteil der Moldawier im Ausland sind, die Hälfte ist im Westen, die andere Hälfte in Russland, hat sie im Westen, was waren das, 235 Wahllokale aufgemacht, in Russland 2. Für 400.000 Menschen 2 Wahllokale und 10.000 Stimmzettel. So, dann hat sie die Wahl knapp gewonnen.
Was ein Wunder.
Hm? Was ein Wunder. Ne? So, das macht übrigens Armenien jetzt. Armenien wird das auch machen, so, aber ist ein anderes Thema.
Ja, hey, never drauf. Change a running system.
Also, ja, wenn es da funktioniert. Wahrscheinlich nächste Woche mal drauf. Armenien ist ganz spannend. Da waren vor 2 Wochen Wahlen. Ich habe jetzt extra mal 2 Wochen zugeguckt. Werde ich auch die Tage drüber schreiben. Armenien geht's richtig ab. Da haben die Wahl auch nur mit Schummeln gewonnen. Und jetzt wird dir die Opposition eingekeilt. In diesem hochdemokratischen, proeuropäischen Staat wird gerade die Opposition von der Straße verhaftet. Ist total lustig. Schreibe ich auch noch drüber. Also, es ist, funktioniert.
Es läuft, ja.
Aber das machen wir nächste Woche, da habe ich noch, sammle ich noch.
Krass.
Also wie gesagt, Moldawien, ja, das ist genau das Thema eben. Es ist wirklich Ukraine 2.0. Und man kann natürlich Russland da wunderbar provozieren mit der Transnistrien-Sache, wo auch noch 2000 russische Soldaten sind und das eins der größten oder das größte Munitionslager der Welt ist da, so ein russisches.
Oh.
Noch aus der Sowjetzeit. Und da spielen die enorm im Feuer. Das ist eigentlich so die Kurzform dessen, was hier drin steht. Das ist ein Artikel, der erstmal so generell hintergrundmäßig beschreibt, was da eigentlich passiert.
Auf Wiedervorlage, würde ich sagen.
Wird auf jeden Fall kommen, genau.
Wir nähern uns einem anderen Konflikt, der ja schon seit einiger Zeit am Schwelen ist. Aber diesmal geht es nicht um Russland und die Ukraine, sondern um Weißrussland und die Ukraine. Selenskyj möchte nicht, dass die weißrussischen Streitkräfte Waffen und Personal an der Grenze zu der Ukraine haben. Und er sagt sogar, also wenn ihr nicht abzieht, also ich komme dann. Ja, so, er droht richtig. Womit? Mit der letzten Storm Shadow Aktion von Keir Starmer? Mit solchen Geschichten?
Ja, so ins Detail gegangen ist er nicht, aber allein die Frage, hast du das überhaupt in deutschen Medien mitbekommen? Also ich habe davon nichts gesehen.
Dass Keir Starmer nochmal einen rausgehauen hat am Schluss.
Nee, nicht ja. Selenskys Drohung.
Nee, das sowieso nicht.
Also, weil das ist wirklich gewesen. Also, ne, Selenskyj hat jetzt den Weißrussen gesagt, ihr habt da irgendwelche Sachen an der Grenze stehen. Ob das stimmt, ist eine andere Frage, keine Ahnung. Aber selbst wenn, es ist deren Land, sie können hinstellen, wo sie wollen. Und dann sagt er, wenn das hier abgezogen wird, schießen wir drauf. Ihr habt eine Woche. Also der Selenskyj will anscheinend Weißrussland in den Krieg reinziehen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass das dann die Europäer reinholt. Weil wenn die Weißrussen kommen, könnte die Ukraine nicht halten, die Front. Der hat jetzt schon Probleme. Wenn die Front länger wird, wird's doof. Ich weiß nicht, also auch der will eskalieren. Also wenn er weiß, was in den Krieg anzieht, hat er vielleicht die Hoffnung, dass die Europäer dann kommen.
Ein paar Stunden zu Besuch im Kopf von Herrn Zelensky, das wäre auch interessant.
Ja.
Um mal die Motivation dahinter zu erkennen. Also auch da kein Zeichen für Frieden, oder? Selbst da gibt es keine Beruhigung, nichts dergleichen.
Nee, also Zelensky versucht enorm eben die Weißrussen irgendwie reinzuziehen, droht ihnen und so weiter. Wie gesagt, das war am 19. Juni hat er die Drohung ausgesprochen und ja, er sagte innerhalb einer Woche, also mal gucken, es ist jetzt, die ist morgen vorbei, die Woche, schauen wir mal. Freitag, wenn die Sendung kommt, ist die Woche rum. Mal sehen, was dann passiert. Ich vermute nichts, wahrscheinlich war es heiße Luft, aber wahrscheinlich werden die Europäer auch zurückpfeifen im Notfall, keine Ahnung. Oder er macht es mit seinen Rückendeckung, wir wissen es am Wochenende.
Von meinem Gedankengang würde jetzt der übernächste Artikel besser passen, Thomas, und zwar das mit der weiteren Eskalation zu erwarten.
Ja, ist egal.
Das ist ja eigentlich wurscht, wenn wir nachher auf Lavrov kommen. Es geht um die Möglichkeit, ob es überhaupt noch Verhandlungen geben kann oder sollte. Und da kippt die Stimmung immer mehr, dass also auch bei der Führung in Russland die Erkenntnis reift, das wird nichts. Wir können uns mit denen hinsetzen, wie wir wollen. Das geht immer gleich aus. Halbschalige Zusagen, die dann doch nicht eingehalten werden oder teilweise bewusst gebrochen werden, wie Minsk zum Beispiel, ja. Oder das Abkommen, das sie mit Boris, nicht Boris, wie hieß er, der Englische, der Blonde, der Wirrkopf?
Boris Johnson.
Johnson, ja, doch, Boris
Mit dem
Johnson.
haben sie kein Abkommen geschlossen.
Nein, aber der hat das Abkommen
Verhindert.
verhindert, dass im April 22, 6 Wochen nach Kriegsausbruch, letztendlich dann das Ganze beendet hätte, ja. Also, egal was sie tun, es funktioniert nicht. Und jetzt sag uns mal, was da für ein Gedanke reift in der
Ja, also
russischen
der Punkt ist
Intelligenz.
folgender. Ich meine, auf die Europäer haben die Russen ja schon lange keine Hoffnung mehr, eben wegen der, weil die so wild eskalieren. Die Hoffnung der Russen war Trump. Egal, was jetzt seit im letzten Jahr, also es ist ja knapp ein Jahr her, dass Trump und Putin sich in Alaska getroffen haben.
Warte mal, seit wann ist er
Seitdem?
jetzt dran? Seit
Januar letztes Jahr.
25, Januar 25. Er ist jetzt im 2. Jahr seiner Präsidentschaft, richtig, genau.
So, letzten Sommer haben die beiden sich in Alaska getroffen. Und danach, auch wenn Trump dann wieder ein bisschen gepoltert hat oder in den USA so ein paar unfreundliche Worte kamen Richtung Russland, war die russische Reaktion immer, wir gehen davon aus, dass der Geist von Anchorage lebt. Also das heißt, die Absprachen von Alaska gültig sind. Was sie da genau besprochen haben, wissen wir natürlich alle nicht. Aber es war wohl so, dass die Russen wirklich die Hoffnung hatten, dass die Amerikaner helfen zu regulieren. Ich habe keine Ahnung, wie die Russen wieder darauf kommen, das ist naiv, aber so sind sie. Und das war also jetzt fast ein Jahr lang die Formulierung in Russland. Und jetzt am Sonntag, kam der Uschakow, das ist Putins wichtigster Außenpolitikberater, hat eine Erklärung abgegeben und gesagt, ja, also ja, an Alaska glauben wir nicht mehr.
Schade,
Also,
schade eigentlich.
ja, also er sagte, ja, wie gesagt, an Alaska glauben sie nicht mehr und Russland wird jetzt seine Ziele militärisch erreichen. Also das war, und dann haben eben auch zwei stellvertretende russische Außenminister haben sich auch geäußert und haben auch gesagt, ja, also wir beobachten bei der US-Regierung Dinge, so, ne, die passen nicht mehr zu dem, was wir dann mal abgesprochen haben. Und in Russland werden immer mehr Stimmen laut, die jetzt sagen, sind wir wieder beschissen worden wie bei Minsk, dass Trump auch wieder nur ein Jahr Zeit gekauft hat.
Kann das sein? Ist es wirklich?
Natürlich kann das sein. Ich meine, ich war die ganze Zeit skeptisch, weil wenn Trump den Krieg beenden wollte, würde er aufhören, Aufklärungsdaten zu liefern. Zumindest, er könnte ja Waffen verkaufen, weil er Geld haben will, sich noch ein. Aber er könnte ja aufhören, der Ukraine Aufklärungsdaten zu liefern. Aber die USA liefern der Ukraine Aufklärungsdaten.
Und das können
Es
nur die
ist,
USA, das können die Europäer nicht, gell?
was die USA haben, können die Europäer nicht. Nicht in
Ja.
der Form, nein. So, und das tun die USA. Also wenn Trump den Krieg beenden wollte, könnte er zumindest das mal einstellen. Tut
Das
er
heißt,
nicht.
auch der Angriff der englischen Waffensysteme, Storm Shadow, die jetzt Keir Starmer vor kurzem noch organisiert hat, selbst das geht nicht ohne das Wirken der Amerikaner.
Na, weiß ich nicht, die Briten haben ja auch ein paar Satelliten. Vielleicht geht das ohne die, aber es geht ja
Okay,
um die
ja.
generellen Sachen. Ich meine, das Schwarze Meer, die Aufklärung im Schwarzen Meer machen US-Aufklärungsflugzeuge. Ja, und wenn dann da irgendwas los ist, die USA wissen, wo da was steht, und gibt es dann Kiew weiter. Also von daher, ich war immer skeptisch bei Trump. Ich hatte zwar ein bisschen Hoffnung, aber ich war skeptisch, weil, wie gesagt, wenn er es wirklich wollte, hätte er Möglichkeiten. Die hat er nie genutzt. So, die Russen haben jetzt ein Jahr auf den Geist von Anchorage gehofft und haben jetzt offiziell gesagt, das tun wir nicht mehr. Also scheint da ein gewisses Problem auch zwischen USA und den Russen wieder aufzutauchen. Also es wird aus Russland, wie gesagt, es ist interessant, es haben zwei stellvertretende russische Außenminister gesagt. Also was hat der eine gesagt, Jerabkov? Moskau registriere alle Äußerungen von Trump und anderen Vertretern der US-Regierung. Washington weiche von den grundlegenden Verständigungen ab, die die beiden Präsidenten vor knapp einem Jahr in Anchorage getroffen hätten. Und er warf Washington vor, sich der aggressiven antirussischen Politik der europäischen Verbündeten anzunähern. Also das heißt, die Russen sehen da Signale, dass die USA vielleicht den Kurs ändern in der Geschichte. So, wie gesagt, im Gesamtbild ist das nicht schön. Weil wenn wir jetzt Hoffnung hatten, dass die USA vermitteln, das wird wohl nicht mehr passieren.
Gibt ja bei diesen Sachen viele Ursachen, aber eine, die kaum jemand kennt, wo fast niemand einen Schirm drauf hat, das ist die Rolle von Südkorea bei diesem ganzen Thema. Halt, stopp! Jetzt haben wir den Lavrov vergessen.
Das kannst du nicht machen.
Das geht nicht.
Lavrov vergessen geht gar nicht.
Bevor wir auf Nordkorea kommen, Südkorea kommen, gehen wir noch mal einen zurück, nämlich zu dem Herrn Lavrov. Da gibt es einen Artikel von dir, der sich mit dem Artikel von Herrn Lavrov beschäftigt. Der hat für Politico ein Stück verfasst. Und was ist da die Geschichte dahinter?
Also, ist eine relativ kurze Geschichte. Politico hat anscheinend mit dem russischen Außenministerium Kontakt gehabt und hat gesagt, ja, Lavrov könnte ja mal einen Gastartikel schreiben für Politico. Also sprich mal die russische Sicht darlegen. Das hat Lavrov getan. Den Artikel habe ich hier übersetzt.
Kannst du Politico kurz einordnen, wo die stehen?
Der Politico ist Axel Springer.
Links, rechts.
Axel Springer. Weltbild in deren Haustür. Nur eben nicht auf Deutsch politisch, ist ja vor allem auf Englisch, europäisch oder amerikanisch, aber eben hat eine europäische Redaktion. So. Und da hat Lavrov eben aus russischer Sicht aufgeschrieben, wie Russland diesen Konflikt sieht. Und dann hat Politico mitgeteilt, oh nee, die veröffentlichen wir doch nicht. Also wieder mal das, ne, was wir immer wieder sagen, Zensur. Die Leute im Westen sollen die russischen Argumente nicht kennen. Man könnte es ja veröffentlichen und dann einen Gegenartikel schreiben und sagen, guck mal, was der für einen Scheiß erzählt. Na, könnte man ja machen. Aber die Argumente der Russen werden nicht mal weitergegeben. Das ist ja, nochmal, der Grund dafür, dass der Antispiegel so erfolgreich geworden ist, ist ja nicht, dass ich so ein toller Typ bin, sondern weil ich ungefiltert das bringe, was in Russland gesagt wird. Das interessiert die Menschen. Und ich bin unter Sanktionen, weil die EU nicht will, dass das passiert. Die Menschen in Europa sollen es nicht wissen. Und anscheinend ist das auch bei Politico jetzt gewesen. Ob das die Redaktion war, die den Rückzieher gemacht hat, oder ob der ein Anruf aus Brüssel kam und sagte, wo die sagten, seid ihr nicht ganz dicht? Keine Ahnung. Aber Fakt ist, der Artikel war fertig, war abgeschickt und dann sagt Politico, nö, wir haben uns anders überlegt, machen wir nicht. So, über die Gründe müssen wir jetzt Politico fragen, das werden die uns aber nicht erzählen. Nur es ist, wie gesagt, ne, es ist wieder die russischen Argumente, sie kannst du ja alle blöd finden und zu widerlegen versuchen, kannst ja machen. Aber sie werden verschwiegen. Es wird den Leuten nicht mal gesagt. Und es wird alles getan, damit die Leute in Europa es nicht erfahren.
Kannst du in einer Nussschale, wie man so schön sagt auf Englisch, in a nutshell, das, was Lavrov als Kernaussage trifft, da zusammenfassen?
Es gibt keine Kernaussage. Ich habe es übersetzt, kann es runterspulen. Er hat einfach die Geschichte nochmal erzählt. Er hat nochmal gesagt, wo es herkommt. Vorgeschichte des Konflikts, Ost-West-Konflikt im Grunde schon seit den Nullerjahren. Dann ist er eben auf die aktuelle Lage eingegangen, auf die Militarisierung in Europa, auf die antirussische Haltung. So, hat das also aus russischer Sicht alles nur beschrieben, was passiert ist. Hat doch gesagt, dass es generell gefährlich ist für die globale Sicherheit und hat dann am Ende nochmal Russlands Position erklärt und das ist es. Also sachlich. Jetzt kann jeder sagen, alles gelogen, dann widerlegt es. Aber es wird verschwiegen. Das ist das, der Witz ist wirklich, da muss ich ja fragen, wovor hat die EU so eine Angst, dass sie alles tut, dass diese Dinge nicht kommen. Politiker berichtet nicht, Leute wie ich sind unter Sanktionen, russische Medien wie RT sind auch unter Sanktionen und unter Zensur. Wovor haben die so eine Angst? Wenn die doch angeblich alle auf der richtigen Seite stehen und die Argumente halt von ihnen gut sind. Oder sind ihre Argumente nicht so gut und deshalb müssen sie alles wegdrücken?
Tja, was?
Such dir aus.
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
Ja, Lücken- und Lügenpresse war ein altes Thema.
Also in Bezug
auf. Die Leute im Westen wissen doch gar nicht, was die Russen wirklich sagen und wollen. Die wissen doch nur, Putin will die Sowjetunion wiederherstellen und Europa überfallen.
Deswegen war die EM in Russland auch so ein Desaster für diese antirussische EM. Propaganda. War das die Weltmeisterschaft oder?
Es war Weltmeisterschaft, bitte, so viel Zeit muss sein.
Tatsächlich, WM, ja.
Ja, ja.
Dieses große Fußballereignis. Alle kamen zurück mit diesem Gedanken von, ja, das ist doch super da drüben und das sind tolle Menschen und ein Grund für einen Krieg gibt es gar nicht, ne, so.
Ja, ich habe das erlebt, wie gesagt, bei der WM war ich wirklich jeden Tag im Zentrum. Damals habe ich an Spiegel angefangen, habe so die ersten Artikel geschrieben und bin jeden Tag im Zentrum unterwegs gewesen, habe mir das angeguckt. Ich war im Stadion bei einigen Spielen, ich war auf der Fanmeile die ganze Zeit dabei, bei Public Viewing. Ich war danach in diesen Partystraßen. Da konnten die Taxis nicht durchfahren, die Straßen wurden gesperrt, weil die Leute auf der Straße getanzt haben. Die Bürgersteige waren so voll, dass sie auf der Straße getanzt haben.
Und zwar alle Nationen zusammengefallen.
Alle zusammen. Wer im Stadion, eben waren sie noch Gegner, da haben sie sich um Abend ein Bierchen getrunken. Mhm. Party bis morgens um 4. Das war unglaublich, das war eine Atmosphäre, die war einfach nur der Hammer.
Mir geht es jetzt gar nicht so um das Fußballfest, sondern eher um den Organisationsgrad und das positive Bild, das von der modernen russischen Gesellschaft nach draußen getragen worden ist. Auch deutsche Kommentatoren haben das im Fernsehen dann eben live gesagt, auch so wie begeistert sie sind. Und ich weiß genau, wenn dann irgendwelche, das kam bei denen, die das genaue Gegenteil wollten, nicht gut an. Mist, wie kriegt man das jetzt wieder aus den Köpfen raus, ja, indem man einfach jahrelang dann genau das Gegenteil von dem erzählt. Ja.
Ja, und es war wirklich irre. Wie gesagt, die Russen haben ja auch, haben ja Spaß gehabt. Ich weiß nicht, welche Stadt das war. Es gab sogar ein Spiel irgendwo in irgendeiner Stadt in der russischen Provinz. Und da ist dann nachts in der ganzen Stadt das Bier ausgegangen. So haben die gefeiert. Oh. Es gab in der Stadt kein Bier mehr.
Engländer und Schotten in dieser Straße.
Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Und alles friedlich. Also es gab keine Randale, es gab keine Hooligans. Es gab das alles nicht. Es war alles friedlich. Mhm. Es war einfach nur, wir haben uns alle lieb und haben Party.
Also das
war unvergesslich.
Was Deutschland im Sommermärchen 2006 erlebt hat, so dieses auf dieses tolle euphorische Gefühl für viele Wochen, war da drüben eben dann auch. Ja,
ja, und auch das Internationale. Die Russen finden es ja immer toll, wenn Leute kommen und sehen, dass ihr Land ganz anders als ihnen erzählt wird. Ich habe da Leute gehabt, ich habe auch, wie gesagt, welche kennengelernt, aber welche, die sagten, die sind seit 30 Jahren bei jeder WM. Das ist so deren Hobby. Die haben gesagt, so eine WM, so organisiert und so eine Stimmung wie in Russland, haben die in den 30 Jahren irgendwo gesehen.
Was, die waren auf jeder WM seit
30 Jahren. Ja, das waren so WM-Touristen. Also ich in irgendeiner Kneipe kennengelernt abends und die sagten, das war, ich glaube, sie waren Engländer, ich weiß gar nicht mehr, oder Belgier, ich habe keine Ahnung.
Alle vier Jahre Vollgas.
Alle vier Jahre machten die WM-Tour und die sagten sowas, so eine Organisation, so eine Stimmung, haben die nicht erlebt bisher. Das war irre.
Ja, jedem das Seine. Also.
Ja, du, jeder hat sein Hobby, ich meine, warum nicht? Und
Ich habe Leute getroffen, die kommen alle zwei Wochen aus dem Saarland nach München in die Allianz Arena gefahren, um Bayern im Heimspiel zu erleben. Alle zwei Wochen. Ja. Also es geht, es sind 500 Kilometer, aber trotzdem, überleg mal. Ne, so.
Bei euren Spritpreisen, das sind keine armen Leute. Sonst können sich
ob die es heute noch machen, weiß ich nicht. Das war schon ein paar Jahre her. Jetzt kommen wir schon wieder weg von diesem Thema. Es geht also quasi, die Leute sollen nicht wissen, was letztendlich der Geist und die Situation in Russland ist. Deswegen hat sogar Politico einen Artikel, den sie gefordert haben vom Lavrov oder halt gebeten haben, dann doch nicht veröffentlicht. Ja.
Ja.
Also Respekt. Respekt.
Ja, sagt viel aus über die Stärke der Argumente des Westens, wenn man sowas nicht kann. Mhm.
Dann also, zurück zu.
Sag mal so, es wäre überhaupt kein Problem, wenn jetzt, weiß ich, irgendeine große russische Zeitung, von mir sogar staatliche Agentur, ist egal, wenn da jetzt ein Herr Wadefuhl kommt und sagt, ich möchte bei euch einen Artikel über unsere Position veröffentlichen, würden die sagen, mach doch. Den nehmen wir auch. Mhm. Weil, ist ja lustig, was du für einen Quatsch schreibst. Unsere Leute wollen auch was zu lachen haben. Die Russen würden es nehmen, weil in Russland ist ja bekannt die Argumentation des Westens. die wird ja überall ständig zitiert. Ich habe ja in letzter Zeit, wie gesagt, weil ich so anderes um die Ohren hatte, wenig eigene Artikel geschrieben, viel Übersetzung. Das kann ja jeder sehen, was die Russen verheimlichen, die Argumente des Westens nicht. Das ist ja umgekehrt.
Kommen wir zurück zu diesem Bestreben der Europäer, da letztendlich permanent Russland ans Bein zu pinkeln. Und dabei gibt es eben einen Spieler, der jetzt nicht von Europa herkommt, sondern zack, Südkorea. Keiner weiß, dass Südkorea hier der zweitgrößte Waffenlieferant für die NATO-Staaten, vor allem für die europäischen NATO-Staaten geworden ist. Wie ist das passiert? Kam das Klang heimlich langsam von hinten durch die Brust ins Auge oder wurde das?
Nee, das hat sich, also ich habe das, ist mir aber in der, im Umfang ist es mir nicht aufgefallen. Also es, seit 22 gibt es immer die Meldung, dass Südkorea viele Waffen liefert. Das ging los. Die Polen haben viel bestellt da, südkoreanische Panzer, die haben eigene Panzer, Artilleriesysteme, da haben die Polen groß eingekauft. Die Polen rüsten ja enorm auf. Und Südkorea hat eben den Europäern auch viele Granaten geliefert. Es gab ja die Zeit, ne? Wir brauchen Artilleriegranaten für die Ukraine und so. Da hat Südkorea gesagt, naja, die Ukraine liefere ich nicht, aber ich verkaufe es den Europäern, macht damit, was ihr wollt. Also altes, die Meldung habe ich immer gesehen. Südkorea ist ein sehr aktiver Waffenproduzent.
Ich wusste, dass die eine große Werftenlandschaft haben. Also sehr viele Schiffe werden in Korea gebaut, gerade die Tanker und sowas. Große Frachtschiffe, riesige Werften. Aber dass die bei der Waffenherstellung auch so große Kapazitäten hatten, das war mir jetzt neu.
Ja, wie gesagt, das hat kaum einer auf dem Schirm. Ich habe es immer bei Meldungen gesehen, ne? Die Polen kaufen deren Panzer und Artillerie. Aber inzwischen, und das ist das Interessante, ist auch wieder eine Übersetzung von der TASS, inzwischen sind die der nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant für die EU-Staaten, vor Deutschland und Frankreich. Also die liefern enorm, die verdienen richtig schönes Geld und haben auch ganz klar das Ziel ausgegeben, zu den Top 4 der weltweiten Rüstungsproduzenten aufzusteigen.
Jetzt, wo das Geld da ist bei uns, ne, geht's ja.
Ja, genau. Aber das Problem ist, Südkorea verdient natürlich gutes Geld, die Europäer nehmen die Sachen gerne ab, das ist alles fein. Aber das hat geopolitische Hintergründe. Und da muss Südkorea sich Gedanken machen, weil es tritt mehr und mehr in Konkurrenz zu den USA. Aber die südkoreanischen Waffen basieren ursprünglich auf amerikanischen. Es könnten die Amerikaner anfangen, irgendwelche Lizenzen zu entziehen. Da sitzen die Südkoreaner auf dem Trockenen, keine Ahnung. Also da liegt Potenzial für einen Streit mit Washington, wenn Südkorea sich zum Konkurrenten aufmacht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Südkorea eigentlich immer auch bemüht war um gute Beziehungen mit Russland, auch Handel und so. Gut, das ist im Augenblick ein bisschen gestört. Und dann eben ist aber auch die Frage, ne, Russland und Süd- und Nordkorea sind hier sehr eng zusammengerückt. Also das ist wieder so ein fragiles Spiel, wo man gucken, wohin es geht. Die Europäer, solange sie Geld haben, kaufen, die Südkoreaner verkaufen. Den Amerikanern könnte es nicht gefallen und die Südkoreaner kriegen vielleicht auch ein Problem, weil eine Konfrontation mit Russland ist in dem Land auch nicht populär. Also das ist eben auf den ersten Blick just business. Wir verkaufen Ware, Waffen. Ja. Aber auf den zweiten Blick hat das geopolitischen Tiefgang.
Na ja, klar, es zieht das alles natürlich wieder in die Länge. Das heißt das Wort Eskalation, ja. Mehr Waffen, mehr...
Wie gesagt, das ist der Punkt. Aber ich wusste es eben, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Also Südkorea ist enorm wichtig geworden. Und jetzt kommt das Beste, das ist auch ganz nebenbei. Das ist auch so eine Nebenmeldung, die wir alle wahrscheinlich irgendwie gehört haben. Japan hatte ja enormen Pazifismus auch in die Verfassung geschrieben. Unter anderem niemals an Konflikten teilnehmen, keine Auslandseinsätze und keine Waffenexporte. Das mit den Waffenexporten fällt gerade. Japan will jetzt auch in den Waffenmarkt einsteigen. Da ist viel Geld zu verdienen.
Okay, verstehe.
Ja. Muss den Amerikanern nicht gefallen, wird den Deutschen nicht gefallen, weil es natürlich auch wieder ein Konkurrent ist. Aber Japan wird natürlich dann auch versuchen, in erster Linie auf den europäischen Markt zu dringen, weil da werden die Waffen gekauft. Also die asiatischen Staaten wollen vielleicht mit Russland keinen Krieg, aber verdienen daran, wenn die Europäer das machen, warum nicht?
Big Business.
Big Business.
Wenn also Geld regnet, wenn es Suppe regnet, halt den Löffel raus.
Ja, genau. Aber klau die Suppe nicht dem Nachbarn, wenn sie runterregnet. Die USA haben den größeren Löffel.
Ich versuche immer irgendwie einen Themensprung verbal irgendwie hinzukriegen. Ja,
wir haben heute so ein bisschen so ne,
wildes Durcheinander. Aber ich gehe jetzt einfach übergangslos zum nächsten Artikel. Und zwar geht es darum, dass die Polen und die Ukrainer Stunk haben wegen Gebeinen, wegen exhumierten ehemaligen Soldaten, die sich nicht ganz sauber verhalten haben im Zweiten Weltkrieg. Die Polen sind da echt stinkig, weil Zelensky einen Massenmörder letztendlich verehrt und den dann auch noch posthum zum Helden erklären mit Staatsbegräbnis und dem ganzen Scheiß. Das Ganze scheint jetzt ein bisschen hochzukochen. Das ist wohl nicht einfach so eine Lappalie bei den Polen, weil da gab es ja 100.000 Tote damals bei so einem Massaker, das die Herrschaften da verursacht haben. Wie äußert sich denn das? Außer ein paar Verbalnoten, die Polen äußern, oder gibt es da auch irgendwie andere Verstimmungen?
Ja, das andere Thema, was ja auch die Polen nervt, ist eben die Umbenennung einer ukrainischen Spezialeinheit in Helden der UPA, also in Helden der ukrainischen Nationalisten, die im Zweiten Weltkrieg eben da Massaker in Polen angerichtet haben. Das sind ja ukrainische Helden. 100.000 Polen abgeschlachtet. Nee, das äußert sich tatsächlich. Das ist ganz lustig. Also wir hatten es ja auch schon das Thema letztes Mal ausführlich, müssen wir jetzt nicht so tief rein. Aber Zelensky reist neuerdings eben über Moldawien auf seiner Auslandsreise, nicht über Polen. Der fährt mit dem Zug nach Moldawien und steigt da in seinen Flieger. Bisher war er in Polen. So, dann hatten wir schon. Die Rolle Moldawiens generell hatten wir schon. Und Moldawien wird eben auch ausgebaut, hatte ich schon gesagt, zu einem weiteren Hub für die Verteilung von westlichen Waffen nach Kiew, nach Ukraine. Mhm. Auf Kosten der Polen. Also was da hinter den Kulissen los ist, ob Polen da vielleicht auch ein bisschen seine Zusammenarbeit runterfährt, weiß man nicht. Und ganz aktuell findet gerade eine Konferenz statt in Danzig. Die Europäer sammeln ja mal ganz viel Geld zum Wiederaufbau der Ukraine irgendwann mal. Ja. Und da ist wieder so eine Wiederaufbaukonferenz gerade jetzt in Danzig. Sollte Zelensky hinkommen? Er ist nicht gefahren.
Okay.
Seine Frau sollte eine Rede halten. Wurde abgesagt. Gefahren ist die ukrainische Ministerpräsidentin, die in ihrer Rede den Polen viermal gedankt hat für ihre Hilfe. Also, und Tusk, das siehst du sogar oben gerade in Überschriften noch von Newsticker. Tusk hat auch noch gerade in seiner Rede gesagt, dass die Ukraine für einen EU-Beitritt ein bisschen mehr sich mit den Problemen, die Probleme seiner Geschichte, ihrer Geschichte ein bisschen besser verstehen muss. Also auch wenn Tusk jetzt der ist, der das eigentlich deeskalieren will, muss er der Stimmung in Polen Rechnung tragen, wo inzwischen eine doch sehr schnell wachsende anti-ukrainische Stimmung herrscht. Mhm. Und Polen, und auch Tusk möchte ja wiedergewählt werden. Eigentlich möchte er den Streit mit der Ukraine gar nicht haben, weil Tusk ist ja pro EU. Und den Streit hat ja der Präsident angefangen, Nawrocki. Oder angefangen, er hat reagiert auf das, was in Kiew passiert. Also es hat Folgen. Müssen wir mal gucken, wie weit das geht. Aber wie gesagt, das ist, was ich auch schon, war das bei dir, mit uns hier oder woanders? Der Punkt ist ja, für die Polen ist es ja am Ende, der Hauptfeind ist Russland. Und deshalb, sie werden der Ukraine Steine in den Weg legen und Knüppel zwischen die Beine schmeißen, aber wenn sie entscheiden müssen gegen Russland oder gegen Ukraine, ist es gegen Russland. Aber sie wollen der Ukraine zeigen, wo der Hammer hängt, und sie sagen auch, nee, wie gesagt, EU-Beitritt so nicht. Nee, gar nicht.
Ich bin gespannt, ob das passiert.
Ja, also es ist, und wieder der Punkt ist jetzt, also das ist Zelensky auch hier, der ist, wie gesagt, die Woche gut drauf gewesen. Erst droht der Weißrussland mit Angriffen. Und jetzt hat er tatsächlich, weil ich muss überlegen, ich möchte wirklich wissen, was in dem Kopf von diesem Kerl vorgeht. Sein Land ist komplett pleite, komplett abhängig vom Westen. Nicht zuletzt von den Polen, die eine wichtige Rolle spielen als Durchgangslager für die Waffen, als Logistikzentrum. Und dann hat Zelensky Nawrocki gedroht. Nach dem Motto, wenn du, also deine Politik, die könnte für dich ganz, ganz böse Folgen haben. Also, man fragt sich mal wieder, für wen halten sich die Ukrainer eigentlich? Dass man der Hand, die sie füttert, droht. Gut, Zelensky kann sich darauf verlassen, dass die Europäer so bekloppt sind, dass sie Zelensky eben trotzdem decken. Ne? Darum kann er sich sowas ja erlauben, weil solche Sachen hörst du ja wieder auch praktisch in westlichen Medien, in deutschen Medien gar nicht. Aber ich frage mich wirklich, also das ist für mich eine ganz merkwürdige Psyche, wenn jemand da sitzt und sagt, die ganze Welt muss mir zu Füßen liegen und mir helfen.
Ich meine, du siehst ja, wie Zelensky von den Europäern hofiert wird, wie der geherzt und umarmt wird. Der geht ja mit denen regelmäßig in die Sauna oder so. Das habe ich jetzt selber dazu erfunden, rein bildlich gesehen. Aber auch der Drogenkonsum von ihm scheint mehr als nur ein Gerücht zu sein. Und wenn du in so einer Gemengenlage bist, dass du letztendlich da von allen Seiten aufgeputscht wirst und du bist der Beste und du bist hier der Held des 21. Jahrhunderts, großer Staatsmann und bist in einem eigenen Drogenwahn gefangen, klar gibt's da eine gewisse Überheblichkeit. Ja, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber das Psychogramm von einem, so küchentischpsychologisch, ja, es würde durchaus Sinn ergeben, ja, dass da der...
Übrigens, das mit den Drogen, das ist also wirklich kein Geheimnis.
Ich also, auch Leute, das siehst du doch. Also ganz ehrlich, also da brauchst du jetzt keine Psychologie studieren, um zu sehen, dass der Mann...
Der nimmt schon lange.
Also wie hieß die eine, die da bei Tucker Carlson gesessen ist, die mit ihm lange gearbeitet hat?
Mendel.
Mendel, genau. Die gesagt hat, dass er vor wichtigen Meetings erstmal eine Viertelstunde im Bad verschwunden ist und danach vollkommen verändert rauskam, energetisch und überhaupt. Und er hat sich da 3-4 Lines reingezogen und babam, ne, so.
Ja, nochmal, ich habe Leute auch kennengelernt inzwischen in Moskau, die mit dem Showbiz zu tun hatten, in der einen oder anderen Weise. Mhm. Und Zelensky noch aus der Zeit kennen.
Okay, da im Showbiz war es sowieso gang und gäbe.
Der hat immer. Der hat immer gekokst. Also das weiß ich jetzt aus erster Hand.
Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall...
wir kommen heute verdammt schnell durch. Schaffen wir überhaupt eine Stunde, sagen wir?
Ja, locker, locker, locker.
Ja, so schnell heute.
Mach da mal keine Sorgen.
Ich hatte ja auch anderes... Nächste Woche könnte anstrengender werden, wenn ich wieder richtig Zeit hatte zum Schreiben.
Wir schauen uns einen Vorgang an, der um die Krim herum passiert ist. Es geht um ein Gerichtsurteil vom UN-Gerichtshof in Den Haag. Und zwar hat Russland da einen Prozess gewonnen, wo es um die Rechte um die Gewässer rumgeht und damit natürlich auch ganz andere Dinge zusammenhängen in Bezug auf völkerrechtliche Anerkennung der Krim durch die Russen und so weiter. Nee, halt, dass Russland das... der Satz hat so gut angefangen und dann hinten raus ist er ausgelaufen. Ja, so. Dass international anerkannt wird, dass Russland de facto die Krim besitzt, letztendlich, das spielt da auch mit rein. Ja. Was war das für ein Prozess? Kannst du das für uns einordnen? Und was hat das für eine Bedeutung, dieses Urteil? Ist es rein symbolisch oder ist es jetzt wegweisend für eine Entwicklung?
Also es ist schon wichtig, was ist passiert? Es ging darum, nach 2014, also muss man jetzt auf die Landkarte gucken, die Russen hatten die Krim bekommen, genommen, wie auch immer. Und wenn du jetzt auf die Karte guckst, dann ist so rechts oben über der Krim ist so ein Meer, das Asowsche Meer, da ist noch die Stadt Mariupol. Mhm, ja? Abgetrennt vom Schwarzmeer durch die enge Straße von Kertsch, wo die Krim rübergeht.
Genau.
Und bei Mariupol wollte die NATO gerne einen Marinestützpunkt aufbauen. Und Kiew hat darum vom internationalen Seegericht geklagt und gesagt, okay, liebes Seegericht, bitte verkündet mal offiziell, dass die ganzen Gewässer der Krim und des Asowschen Meeres uns gehören. Der Ukraine. Weil die Russen haben ja die Straße von Kertsch damals beherrscht und haben dann auch, wie gesagt, Lotsenfahrt gemacht. Das ist ja eng, da musst du Lotsen haben und die haben also, ne, bestimmt, welche Schiffe in welcher Reihenfolge durchfahren, fanden die Ukrainer alles doof. Und dann hat der Prozess 10 Jahre hin und her gedauert und hat damit geendet, dass das Seegericht gesagt hat, UN-Seegericht, die Gewässer gehören Russland.
Also wir reden vom Asowschen Meer.
Und den Krim-Gewässern, Krimküste.
Okay. Ich habe es jetzt gerade mal bei Google Maps aufgemacht. Mariupol ist da oben, dieser Bereich hier. Und dann haben wir... unten die Kertsch-Meerenge, die Kertsch-Brücke ist sogar drauf eingezeichnet, ja. Und wie groß sind denn die Seegebiete um die Krim herum? Ist es dann so eine Art 12-Meilen-Zone?
Das ist das, was man eben normalerweise, weiß ich, ist was 12 Meilen und da gibt es eine Wirtschaftszone und so.
Ja, ja, okay.
Aber auf jeden Fall, das Spannende an der Geschichte ist jetzt, also es gab nur einen Punkt, wo das Gericht der Ukraine Recht gegeben hat, wegen der Eile des Brückenbaus, also die wollten ja auch, dass die Brücke von Kertsch abgerissen wird, das war auch Teil der Klage. Mhm, und das Einzige, was das Gericht gesagt hat, ja, also die Umweltverträglichkeitsprüfung beim Bau der Brücke wäre ein bisschen übereilt gewesen. No. Aber ansonsten hat Russland vollkommen recht bekommen. Und jetzt Frage, wenn die ganze Krimküste, das Wasser da, den Russen ist, Wem ist denn dann die Krim?
Ja, lass uns das da mal Gericht nachdenken drüber. Ja.
Das Seegericht hat der UNO, also nicht irgendein Hansel-Bansel-Schiedsgericht, das offizielle völkerrechtlich wichtige Seegericht der UNO hat verkündet, ja, die Krim ist russisch. Nichts mit Annexion. Hast du davon was in deutschen Medien gehört?
Nicht wirklich. Nein. Nicht wirklich, ja.
Ja, so, jetzt ist das natürlich symbolisch, das Urteil. Ne? Also ist ja klar, der Westen wird jetzt nicht, seit wann interessiert den Westen das Völkerrecht? Der Westen wird jetzt nicht hingehen und sagen, oh, ach, wenn das so ist, dann reden wir nicht mehr von einer Annexion. Wir erkennen die Krim jetzt als russisch an. Das wird der Westen nicht tun. Das heißt, der Westen tut so, als hätte das Urteil nie gegeben. und Kiew sowieso. Aber es ist wieder, ne, globaler Süden. Die ganze Welt schaut zu. Die ganze Welt hat das Urteil gesehen. Die ganze Welt sieht, wie der Westen auf das Völkerrecht scheißt. Und wenn irgendwann mal es doch mal zu Verhandlungen kommen sollte, dann ist das natürlich ein Trumpf auf der russischen Seite, weil Krim müssen wir nicht überreden. Völkerrechtlich längst klar. Mhm. Ja, ohne Seegericht hat die Gewässer der Krim Russland zugesprochen, dann ist ja klar, was mit der Krim ist. Also sicher, da wird der Westen anders argumentieren, aber es ist ein Argument, ein starkes Argument für die Russen. Aktuell ist es eher symbolisch, weil der Westen es ignorieren wird, aber in der Zukunft könnte es interessant werden. Und der Witz ist, das ist am Ende des Artikels auch zu sehen, unter der Teilüberschrift nicht der erste Sieg. Es gibt noch andere Gerichte, die Russland vor der UNO andere Fälle, die Russland vor den UNO-Gerichten gewonnen hat. Also da war es mit der Welthandelsorganisation, das war die Geschichte, da ging es um Ammoniaklieferungen. Es gab ja auch eine Ammoniak-Pipeline, die durch Russland ins Schwarze Meer nach Odessa gegangen ist und da Ammoniak verschifft hat und so, da gab es einen riesen Streit. Da hat Russland vor dem WTO, vor dem Gerichtshof der Welthandelsorganisation gewonnen. Kiew hat ja auch vor der UNO wieder geklagt, UNO-Gerichtshof Den Haag, dass auf der Krim ja die ganzen Krim-Tataren und Ukrainer würden ja systematisch ethnisch diskriminiert, hat das Schiedsgericht zurückgewiesen. Das sind alles Sachen, ne? Das ist 2024, das sind alles Sachen, die hörst du nicht. Weil das ist eben Quatsch. Und wenn man auf der Krim war, ne, es ist ja, die Unterdrückung fand ja unter der Ukraine statt. In der Ukraine wurde für Krim-Tatarisch wurde die Sprache, die wurde im Grunde abgeschafft, war nicht Amtssprache, wurde in den Schulen nicht unterrichtet, die Fakultät an der Uni für Krim-Tatarisch wurde geschlossen, alles. Und das Erste, was die Russen gemacht haben, als die Krim russisch wurde, sie haben all das wieder eröffnet. Also wenn irgendwo diskriminiert wurde, dann unter Ukraine und nicht unter Russland. Naja, und so weiter. Also es ist eben interessant. Russland sammelt diese Siege und wenn es irgendwann mal zu Verhandlungen kommt, sind das natürlich russische Trumpfkarten. Aktuell ist das alles unbedeutend, wie gesagt, der Westen ignoriert es. Aber es ist interessant, weil wieder in Deutschland kein Wort.
Ja, wer wundert es dich?
Nee, wundert mich gar nicht. Ich stelle nur wieder eine Tatsache fest.
Bist du narrisch?
Ja, ist ja nicht so, dass wir das in den 8 Jahren das erste Mal erleben.
Eine positive Nachricht über Russland. Träumst du?
Ja, noch dazu, dass die Krim nicht annektiert ist. Hör mal. Das ist ja wie die Sache mit Georgien 2008, ne? Die böse russische Aggression. 2009 hat die EU höchstpersönlich in einer Fact-Finding-Mission festgestellt, nein, den Krieg hat Georgien angefangen. Georgiens Krieg war völkerrechtswidrig. Georgien hat Zivilisten abgeschossen. Und die russische Reaktion war völkerrechtlich völlig in Ordnung, bestenfalls etwas übertrieben. Mhm. So. 2009, EU-offizielles Dokument. Ignoriert. Wenn die russischen Untaten aufgelistet werden, ist Georgien als russischer Angriffskrieg immer dabei.
Auch bei Wikipedia und so.
Wikipedia, klar, logisch. Was hast du von Wikipedia erwartet?
Und das war genau, als Putin im Jogginganzug in Peking rumgesessen ist, bei der Eröffnungsfeier der Olympiade damals. Ja. Das war genau an dem Tag. Gell?
Ja, das war auch die Sache mit den Scherenhänden.
Edward mit den Scherenhänden, was?
Ja, das Interview. Da gab es doch einen Monat nach der Geschichte gab es doch ein Interview. Da ist doch dieser Typ von der ARD da zu Putin gelaufen, hat ein Interview gemacht.
Ach, das meinst du?
Hat die ARD verkündet, ja.
Also Thomas mit den Scherenhänden. Thomas Roth, der. Mhm. Oder war es Kleber selber?
Nee, das war ARD, das war Thomas Roth.
Thomas Roth, ja.
Da ging es darum, es war spannend. Da hat die ARD gesagt nach der Tagesschau, jetzt kommt das vollständige Interview mit Putin über den Georgien-Konflikt.
Und was war rausgeschnitten?
12 Minuten haben sie gesendet. Putin sah aus wie ein Volltrottel, weil sie 18 Minuten rausgeschnitten hatten. Wie das mit dem Interview von Lavrov, Artikel von Lavrov jetzt. Sie haben alle Argumente rausgeschnitten. Putin sah aus wie ein Idiot. Mhm. Die Russen haben es gesehen, haben das gesamte 30-Minuten-Interview veröffentlicht. Die ARD war blamiert, hat einen Shitstorm gekriegt und hat es dann irgendwann 6 Uhr morgens mal ausgestrahlt.
Genau, wir haben es ja dann richtig gestellt. Ja.
Wenn ihr 6 Uhr morgens nicht guckt, ist euer Problem.
Ja, eben.
Ja?
Deswegen Thomas mit den Scherenhänden in Anspielung an den Film mit Johnny Depp, Edward mit den Scherenhänden. Ja, so.
Weil der hat wir das haben geschnitten. Ja, nee, aber das ist ja nicht neu. Wir sehen das ja ewig. So. Von daher.
Weißt du, was mir gerade bewusst wird? Das ist jetzt 18 Jahre her, dieses Interview.
Scheiße, stimmt.
Ja, das sind bald 20 Jahre.
Ich kann mich an den Georgien-Krieg auch noch gut erinnern. Also ich weiß das noch genau. Ich habe damals ja in Russland gewohnt. Und
so lange schauen wir den ganzen Scheiß schon zu, ja.
Ja, noch länger eigentlich, aber egal. Ich habe ja damals hier gewohnt und dann bin ich morgens aufgewacht, scheiße, Krieg in Georgien, was ist da jetzt los? Und dann gehe ich ins Internet und die deutschen Medien, null. Zero. Die haben 24 Stunden komplett geschwiegen und als 24 Stunden später die russischen Panzer da angekommen sind und die Georgier zurück, russischer Angriff. Die ersten 24 Stunden haben in deutschen Medien nicht stattgefunden. Da war Wetterbericht und Fußball. Das ist unglaublich, wie gut die Zensur und die Medien gleichgeschaltet sind, dass sie alle völlig unabhängig voneinander 24 Stunden geschwiegen haben.
Das musst du erst mal war rein zufällig, dass das in jeder Redaktion genauso gehandhabt worden ist. Ja.
Kein Zufall.
Reiner Zufall.
Völlig. Auf keinen Fall. Böse Verschwörungstheorie. Die deutschen Medien sind da nicht gleichgeschaltet. Wer sowas behauptet, um Gottes Willen, der heißt Röper. Also, ja.
Wir kommen noch zu einem Stück Propaganda. Das geht um eine furchtbare Sache, die passiert ist am ersten Tag des Angriffs der Israelis auf der Israelis und der Amerikaner auf den Iran. Es geht um den Angriff auf diese Schule in der Stadt. Wie hieß die nochmal? Minab. Genau. 160 tote Schüler, meistens Mädchen. Und es war ganz klar, dass das eigentlich ein Kriegsverbrechen ist, weil die amerikanischen Zerstörer, die dieses Ding angegriffen haben, das in mehreren Wellen angegriffen haben, auch trotz der Aufklärungsdaten, dass das eigentlich anders sein musste. Die haben da wirklich, ich habe das neulich erst mal gelesen, mit Bildern der Kommandeure dieser Schiffe, dass die eine Angriffswelle geschickt haben und als die Rettungskräfte und die Eltern da waren, nochmal eine Cruise Missile reingeballert haben. Also übel, ganz, 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 ganz übel. Und jetzt bitte Aufklärung darum, wie wird das wieder gedreht? Wie wird das dargestellt im Spiegel, dass es eben alles, naja, in Kriegszeiten legitim war oder gar nicht so schlimm war?
Schon das Wort Krieg suchst du eigentlich vergeblich. Das war wieder so klassisch Propaganda. Das war ein Spiegelartikel, der hat also eine ganz tolle Überschrift, so Luftschläge auf iranische Grundschule haben die Amerikaner in Minab ein Kriegsverbrechen begangen? Fragezeichen. Da könnte man jetzt einen relativ kurzen Artikel schreiben oder eine Analyse mit der Antwort ja oder nein.
Da fängt es eigentlich schon an mit dem ersten Wort Luftschläge, weißt du?
Genau. Ja. Genau. Also so. Und dann ist der Artikel original, ich habe geguckt, also wenn du Spiegel dann anhören klickst, 24 Minuten dauert der Artikel zum Anhören. Der ist ewig lang. So. Und über die Frage, der ist ganz, also die im Detail, wo eine Rakete eingeschlagen ist und dann auch viel Emotionen mit den Opfern und ganz viele Details über Trauerfeier und weiß ich was alles. Alles drin. Aber über die Frage aus der Überschrift, war das ein Kriegsverbrechen, steht im Artikel nur Folgendes. Ich lese das echt vor. Das ist alles, was in 24 Minuten Artikel über die eigentliche Frage steht. Also. Die Schwelle für Kriegsverbrechen liegt im humanitären Völkerrecht hoch. Ein Angriff auf ein ziviles Objekt gilt erst dann als Kriegsverbrechen, wenn es wissentlich erfolgt. Die US Army müsste die Schule gezielt und mit dem Wissen angegriffen haben, dass es sich um eine Schule handelt, sagt die Oxford-Professorin für globale Sicherheit Janina Dill. Ein Kriegsverbrechen setzt belegbaren Vorsatz heraus, genauer das Wissen um den zivilen Status des Ziels. Dieser Nachweis ist schwer zu führen. Doch das bedeutet nicht, dass der Angriff rechtlich sauber war. Bei einem vorgeplanten Angriff auf ein Gebäude besteht in der Regel kein Zeitdruck. Umso gründlicher hätte geprüft werden müssen, ob die Informationen aktuell waren und ob Hinweise auf eine zivile Nutzung übersehen wurden. Der Spiegel drückt sich um die Antwort. hängt die, was ja auch erstmal richtig ist, hängt die Latte für Kriegsverbrechen enorm hoch, wenn es bei den Amerikanern und Israelis passiert. Durchringen dazu zu sagen, das war ein Kriegsverbrechen, tut der Spiegel sie nicht, das sagt er nicht. Mhm. Wie ist das denn, wenn jetzt, wieder ganz banal, Russland, irgendwas, Ukraine. Was hätten wir alles für Geschichten? Dieser angebliche Angriff auf die Geburtskliniken in Mariupol schon, was war das, März 22 noch, wo wir heute wissen, es war ein ukrainischer Beschuss, waren nicht mal die Russen. Was haben die für ein Geschrei gemacht damals? 2 Wochen durch die Medien getrieben. Die Russen haben eine Geburtsklinik angegriffen. Da war nicht die Frage, ja, wussten die Russen das? War das auch Absicht?
Also keine Frage. Eindeutig, zweideutig da, ganz klar.
Ja, also es ist, und überall, also egal was passiert, wenn die Russen, alles was sie machen, ist absichtlich und das muss man nicht überprüfen. Mhm. Propaganda pur. Und wenn es die Amerikaner und Israelis, dann muss man ganz genau gucken, ob das nicht eventuell doch zu begründen ist. Also die Antwort, ob das ein Kriegsverbrechen war, gibt der Spiegel nicht. Stattdessen kommt so ein Geschwurbel. Und noch besser, du hast mir eben von Krieg und das Wort Luftschläge auch schon erwähnt. Die Frage, ob der Krieg völkerrechtswidrig war, nicht mal dazu hat der Spiegel eine Meinung. Ich lese vor, was der Spiegel dazu schreibt. Dass die USA und Israel mit ihren Luftschlägen gegen den Iran gegen das Völkerrecht verstoßen haben, gilt vielen Juristinnen und Juristen als eindeutig. Das Wort Krieg ist nicht drin, Angriffskrieg sowieso nicht, brutaler Angriffskrieg erst recht nicht. Und nicht irgendwie ist so, sondern, nein, das gilt, also vielen Juristen könnte, da, also die ja, viele, nicht alle, könnte auch eine andere, vielleicht ist es gar nicht so.
Heißt, man drückt sich um die genaue Aussage.
Ja, also der Witz ist ja vor allem, der Spiegel sagt es nicht mal selber. Ja, also zu sagen, es könnte gegen das Völkerrecht verstoßen haben, sagt nicht der Spiegel in seiner eigenen Aussage, das traut er sich nicht. Da schiebt er Juristinnen und Juristen vor, die das eventuell meinen könnten.
Ja, aber
wir haben es nicht gesagt. Lieber Amerikaner, wir, die Spiegel, wir hätten das nie gesagt.
Aber ist das nicht normal, dass man journalistisch dann sich da auf Experten bezieht oder so?
Ja, es wäre gut, dann wenn sie es bei der Ukraine genauso machen, wäre es ja schön. Dann könnten sie doch auch sagen, ja, dass Russland mit seinen Luftschlägen gegen die Ukraine, gegen das Völkerrecht verstößt, gilt unter westlichen Juristen als eindeutig. Andere Juristen haben eine andere Meinung. Zum Beispiel die Russen, die das auch völkerrechtlich argumentieren, dass sie eben den angegriffenen Donetsk und Lugansk zur Hilfe kommen. Mhm. So. Wenn sie es immer machen würden, wäre es ja journalistisch korrekt.
Aber es ist
da sie es nur parteiisch machen, wo es Amerikaner und Israelis, da haben sie Angst, auch nur irgendein Wort zu sagen. Und bei den Russen hauen sie drauf, ohne zu wissen, oder und lügen auch, wenn es sein muss, sich noch einen zurecht, um es schlimmer zu machen. Ja. So, und das ist der Punkt. Ich meine, ist wieder banal. Liebe Zuschauer von Tacheles, die ihr lange dabei seid, ich weiß, ihr wacht wieder auf, es ist nicht neu, aber es ist einfach jedes Mal wieder so eindeutig. Und man kann es belegen. Und die deutschen Medien sind gar nicht gleichgeschaltet, um Gottes Willen.
Hochbanale Frage.
Hochbanal?
Ich mag das Wort einfach.
Was hast du mit diesem Wort?
Was einfach so geil ist. Was denkst du, wie die Journalisten diesbezüglich geschult werden? Muss da jemand kommen und denen sagen, das müsst ihr so und so ausdrücken? Oder sind die in ihrer geistigen Ausrichtung von alleine schon so drauf, dass die das gar nicht anders machen?
Also die meisten sind Überzeugungstäter, die kommen ja aus der Schule. Die kommen aus der Schule der Transatlantiker. Nochmal, wer da hochkommen will, in diesen Redaktionen, der muss ja durch die Transatlantik gegangen sein. Der ist von Stipendien gekriegt, ist eingebunden in Thinktanks und ne, so, die sind ja eingebunden. Ich denke, die glauben den Schwachsinn, den sie schreiben. Wobei, ich habe im Laufe der Jahre auch Gespräche geführt mit Leuten, die nicht wollen, dass ich ihren Namen nenne. Und dabei habe ich auch genug darüber erfahren, dass manche Leute eben bei den Medien auch, ist ja nicht kein Geheimnis mehr, wir können ja auch Leute nennen, die das auch bestätigen. Ihr habt ja bei Nuovi sogar noch Leute, die beim öffentlichen Rechtlichen raus sind. Aber ich weiß es auch konkret vom Spiegel, dass es da Leute gibt, die durchaus anders denken.
Aber sich nicht trauen, weil sie halt abhängig sind und so, ja. Und
das Kind will weiter Klavierunterricht.
6.000 bis 8.000 Euro netto im Monat ist schwer zu
kriegen. Ja, weiß ich, ob sie so viel haben, weiß ich nicht, aber es ist, die Redakteure werden schon nicht schlecht bezahlt.
Ja.
So, also ich weiß, und wir wissen es ja auch, wie gesagt, von den ganzen Leuten, die ihr bei Nuovisa auch habt und kennt, die aus dem Medienapparat sind. Es gibt genug Leute, die zähneknirschend mitmachen, weil sie wissen, sonst ist Geld weg. Mhm. Aber die meisten, soweit ich das weiß, sind Überzeugungstäter. Eingenordet seit Schule, Uni und so weiter. Die glauben an den Klimawandel, die glauben alles, was man erzählt. Die
Impfung
Indoktrinierung
ist gut,
funktioniert.
Russland ist böse.
EU ist super, Israel ist super, NATO ist super, Amerikaner sind super, Trump ist die Ausnahme, Russland ist scheiße. China ist scheiße, Iran ist scheiße, Venezuela ist scheiße.
Und Nordkorea.
Syrien ist jetzt wieder gut, weil da regieren die Islamisten. Was? Achso, ja auch, ja. Egal.
Apropos Syrien, nur kurz. Trump hat neulich gesagt, dass man das Problem im Südlibanon vielleicht lieber den Syrern überlassen sollte. Die kriegen das vielleicht besser in den Griff wie die Israelis. Also, ich weiß mal, okay, was war das gerade? Also, eine ehemalige Kopfabschneiderbande sollte sich um das Problem kümmern, dass die Israelis nicht in den Griff kriegen. Habe ich das richtig
Nee,
gehört?
hast nicht verstanden, worum es geht?
Erklär's.
Ganz einfach. Trump braucht den Frieden mit dem Iran für seine Wahlen. Er kriegt den Frieden mit dem Iran nicht, weil die Israelis in Libanon bombardieren.
Ja, das ist klar. Ja,
So, und jetzt,
logisch.
was ist der Sinn? Trump will, dass die Syrer reingehen und für die Israelis die Arbeit machen, damit Trump sagen, guck mal, lieber Iran, guck mal, die Israelis, wir haben unseren Teil erfüllt. Was die Syrer machen, da können wir nichts dafür.
Das ist klar. Es ging nur darum, dass letztendlich dass Leute, die früher auf der FBI-Fahndungsliste gestanden sind, jetzt quasi dafür eingesetzt werden sollen, um für die Amis da letztendlich
Ja, oh Gott. Das ist doch nun, bei Trump sind wir sowas gewöhnt. Erinnere dich doch mal an unsere liebe Frau Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik. Die ist doch kaum, dass dieser Islamistenführer und Halsabschneider in Syrien da in den Präsidentenpalast reingelaufen ist, ist die doch nach Damaskus geflogen, hat ihn besucht, weil jetzt haben ja die Guten gewonnen. Assad ist weg und ihr Bild wurde verpixelt in syrischen Nachrichten, weil man ja Frauen nicht zeigen darf.
Und er hat ihr die Hand verweigert, ne?
Sowieso. So. Aber das hat ihre feministische Außenpolitik nicht gestört. Die Frau muss auch sowas von gestört sein, aber das ist so, wie diese ganze Redakteure, die ist durch eine Schule gegangen und da kennen die nichts.
Es gibt einen neuen Clip von ihr, wo sie wieder mal eine Rede gehalten hat in der UNO. Drunter der Kommentar war: Die Baerbock verzeihen die uns niemals. Wir kriegen niemals wieder einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Das werden die uns in 100 Jahren noch vorhalten. Es ist so peinlich, wenn man hört, wie die Englisch redet. Und die lebt ja jetzt schon seit langer Zeit in Amerika,
Nein, ja, fast.
angeblich studiert in London und war längere Aufenthalte in den USA gehabt und so. Ganz ehrlich, wer immer noch sagt, die macht es toll, kann ich nicht nachvollziehen, ganz ehrlich, da
Sagt ja auch keiner. Also
fehlt
gut,
mir,
klar,
doch,
in Deutschland
doch,
schon, deutsche
doch.
Medien und Grüne und so,
Nein, nein,
klar,
ich
aber
kenne Leute, die ganz toll halten und so. Es gibt tatsächlich auch
Tagesschau-Fußball.
Menschen, die stundenlang anstehen in Erfurt oder sonst irgendwo, wenn Frau Angela Merkel zur Buchsignierung kommt. Da gab es einen Bericht neulich im deutschen Fernsehen von einer Stadt, irgendwo war sie im Osten unterwegs. Und kam da mit Staatskarosse halt riesen Limo noch und hatte ja immer noch 9 Mitarbeiter und Personenschutz und alles. Und das sind wirklich, die Kamera ist an einer Schlange vorbeigelaufen, durch die gesamte Fußgängerzone, 300 Meter Leute, die quasi zur Lesung wollten, die war innerhalb von Stunden ausverkauft, 450 Karten und dann hinterher noch anstehen zum Autogramm. Und dann natürlich haben sie Leute interviewt, so, ja, weil die war mein ganzes Leben lang, junge Frau, weißt du, mein Leben lang war die Kanzlerin und die hat mich so geprägt und ich wollte einfach mal persönlich und überhaupt und so. Und ich war wirklich da so Riss in der Raumzeitstruktur, ja, so deren Wahrnehmung. Meine, Schrägstrich, unsere Zuschauerwahrnehmung, wo ich mir echt denke, wie geht das zusammen? Das ist so jenseits von der Realität. All die Probleme, die wir haben seit 2015, der Atomausstieg, die ganze Energie, das Energiedebakel und so weiter, das wird einfach komplett ausgeblendet. Ja, die hat's doch gut gemacht, weißt du so. Die war doch
Ja
immer
gut,
souverän.
das ist doch wieder dieses Deutsche oder das Westliche. Die Leute vergleichen noch Merkel jetzt mit dem, was danach kam, Scholz und
Ja, nee,
Merz.
das glaube ich nicht mal, dass die so weit denken, sondern
Doch.
wirklich die Analyse der Regierungszeit von Angela Merkel ist bei denen einfach tadellos. Die hat uns gut durch die Pandemie gebracht.
Ja, immer im Vergleich. Ich glaube, viele von denen waren damals keine großen Merkel-Fans. Die Umfragewerte von ihr waren ja nicht so besonders gut. Aber ich glaube, dass viel davon eben auch im Vergleich liegt. Weil Merkel, naja, da war noch irgendwie Frieden und das war zwar nicht alles doll, aber es war nicht so schlimm wie jetzt. Dann kam Scholz und Merz. Die waren schlimmer.
Ja, das ist.
Wie habe ich es damals, da kannst du dir erinnern, ich habe doch gesagt, vor der Bundestagswahl, ihr werdet euch Merkel noch zurückwünschen. Für viele gilt's.
Oh, apropos, neueste Infratest-Umfrage, 17,1%, die CDU nochmal abgeschmiert um 2 Punkte, glaube ich.
17%?
Und der Kommentar war so, jetzt muss er weg, jetzt Schluss.
Ja gut, dann kommt der weg und?
Ja, weißt du, mach's nicht kaputt, die Nachricht. Mach diesen Gedanken jetzt nicht so wieder madig, ja, so. Sondern lass mich einfach kurz bei diesem, ich trete an, um die AfD kleiner zu machen, zu halbieren. Und das ist Wahnsinn, echt.
Warte mal, guck mal ganz kurz nach. Ah, ich habe jetzt gerade, warte mal, ich habe jetzt hier, das war nicht Insa wahrscheinlich, vielleicht was anderes. Ich gucke gerade Insa.
Vielleicht war es auch nur RTL. Das kann auch sein.
Ja, ist ja egal. Aber ich sag jetzt, Insa habe ich vom 23.06. die letzte Umfrage, ist jetzt 2 Tage alt. CDU, CSU 21,5.
Ja, schon hast mir mein Tag wieder versaut. Ich habe mich so gefreut, weißt du so.
SPD 12,5.
Das ist okay. Jetzt bin ich wieder.
Jetzt mache ich dir wieder den Tag kaputt. Wenn, Grüne 13.
Wenn du jetzt. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt Grüne 8% gesagt hättest, dann wäre ich jetzt wieder dabei, aber.
AfD 29. Linke 10,5. FDP mit 4. BSW mit 3,5 draußen. Rest Biertrinkerpartei 6%.
Kennst du Videos vom linken Parteitag, wenn wir schon dabei sind? Hier so,
ich habe nur was gelesen. Ich gucke mir das nicht an. Es gibt ein Lied.
Es gibt ein berühmtes Lied. Ein Liedgut, das früher gesungen worden ist. Die Internationale nennt sich das. Und aus voller Inbrunst, unsere Heidi. Völker, hört die Signale auf zum Da-da-da. Ne? So, ich war nicht bei den Pionieren, ich kann es nicht wiederholen.
Warum warst du das so unerhört? Ach. Warum gehst du nicht zu? Okay, weiter.
Ja, also was denkst du davon, wie das rüberkommt, wenn im Parteitag ein kapitalistisch, ein sozialistisches Kampflied gesungen wird am Schluss? Wie kommt das an in der Bevölkerung?
Nee, wahrscheinlich gar nicht, weil es kaum einer mitkriegt.
Oh doch, das wurde schon kommentiert auch, ja.
Wo kam das?
Ja, lies halt mal ein bisschen.
Nee, groß, so dass Leute es sehen. Radio, Tagesschau, Spiegel und so weiter.
Mach mir meine Hoffnung nicht kaputt.
Nein,
dass wenigstens nicht. Ein Teil der Bevölkerung das mitkriegt, ja.
Du verstehst doch, wie das funktioniert. Sie können die Linke jetzt nicht kaputt machen, medial.
Weil sie sie brauchen.
Weil sie sie brauchen. Und die Linke ist dann völlig vorbei. Wie willst du denn eine Mehrheit gegen die AfD bei der nächsten Wahl noch haben, wenn du die Linke auch noch aus dem Parlament kugelst?
Das wird so ein lustiger Kasperhaufen, wenn die alle zusammen sind.
Ja, das wird, ich hab das versprochen. Das wird dann ein neues Wort geben.
Wie heißt die? Wie heißt diese Partei dann?
Nee, das heißt dann, die Regierung heißt dann GAGROKO. Ganz große Koalition.
Die GAGROKO.
oder TOGROKO, die totale Koalition.
Ja, wenn die AfD dann alle irgendwann 43% hat und alle anderen zusammen sich zusammentun müssen, dass das.
Mit 44%, so gerade eben noch. Darum, die können die Linke jetzt nicht kaputt schreiben. Die Linke kann machen, was sie will. Sie werden sie versuchen, medial bei 10% zu halten, weil blöd sonst.
Ja, und ich gebe dir recht, nur weil es in unserem Kosmos halt dann doch beobachtet wird, heißt das noch nicht, dass der Merkel-Autogrammjäger das auch mitgekriegt hat, ja.
Eben.
Du merkst schon, ich mache hier absichtlich Strecke, damit du nicht wieder schimpfen kannst, wir sind zu schnell, gell?
Ach, ich schimpfe nicht. Ich hab ja nicht viel geschrieben, blöderweise. Ich meine, Gott sei Dank muss ich auch sagen, ich hatte mal zwischendurch einen Tag, wo ich schreiben wollte, habe ich da gesessen, was schreibe ich denn jetzt? Weil habe ich auch einen Artikel sogar geschrieben drüber, weil ich echt da saß, 2 Stunden, was schreibst du? Weil, na, Iran kannst du nicht viel schreiben. Jetzt haben sie irgendein Abkommen gefunden, aber halten es nicht ein. Wie es weitergeht, weiß keiner. Neues zum Analysieren gibt's nicht. Ukraine wird ständig eskaliert. Okay, schreibe ich ständig, kann ich nicht jeden Tag, muss ich zumindest alle 3-4 Tage mal abwarten. Neues Material sammeln. Jetzt mit den Tankern werde ich jetzt noch schreiben. Es ist auch nicht so, dass gerade viel war, wo ich jetzt sagen könnte, ich kann Analysen machen. Ich will ja nicht aktuelle Nachrichten nur posten, das ist doof, das ist nicht mein Job, das können wir woanders kriegen. Aber für Analysen war es echt auch dünn die letzten 1, 2 Wochen, 3 Wochen, weil irgendwie nicht so richtig was fundamental Neues passiert. Und was jetzt die Aussage der Russen angeht, der Geist von Anchorage wäre tot. Was das bedeutet, wissen wir auch noch nicht, müssen wir abwarten. Ob das was bedeutet und wenn ja, was?
Aber deswegen kannst du unseren Zuschauern erklären, was es mit einer neuen Zensurmaßnahme auf sich
Ja,
haben
das
wird,
ist spannend.
wenn plötzlich der Antispiegel nicht mehr erreichbar sein sollte. Von
Und
wo
nicht nur
kommt
der.
es? Von was
Das
geht
ist
da ab?
sehr spannend, darum habe ich es auch geschrieben. Meine IT-Leute haben mich darauf aufmerksam gemacht. Und ich werde das auch, wir werden wahrscheinlich sogar ein Pop-up-Fenster machen, noch beim Antispiegel. Denn hat kaum einer mitgekriegt, ich habe die übersetzt, die haben die mir geschickt. Das ist ein Fachartikel von Russen. Es ist Folgendes passiert. Also, du kennst das vielleicht, wenn du auf eine Seite drückst und dann plötzlich kommt so, die Seite ist unsicher, Zertifikat abgelaufen, der Zertifikat unglücklich. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Und gibt es eine Fehlermeldung, gibt es, dann will der Browser die Seite nicht aufrufen, weil es ist gefährlich und unten nicht sichere Verbindung, Zertifikat veralt, wie auch immer. Diese Internetzertifikate werden ausgestellt von einigen wenigen Internetorganisationen, das sind vor allem Amerikaner. Und die weisen in dem Browser darauf hin, das ist sicher. Und ansonsten musst du 8-mal Ja sagen, ich gehe das Risiko ein, bevor du eine Seite aufrufen kannst. Und jetzt wollen sie sogar so weit gehen. Microsoft hat aus seinem Browser, glaube ich, sogar schon, wurde mir gesagt, sogar schon die Funktion trotzdem aufrufen rausgenommen. Also wenn der Browser sagt, Zertifikat ist nicht da, Seite ist unsicher, kannst du sie nicht aufrufen. Im Windows-Browser. So, nun ist Folgendes. Jetzt haben in den USA diese Let's Encrypt und die, wie sie heißen, und Global Sign, also diese Zertifizierungsstellen, die diese digitalen Zertifikate für Webseiten rausgeben, die haben jetzt ihre Bedingungen geändert und gesagt, ja, also wer unter Sanktionen ist, der kriegt kein Zertifikat mehr.
Ach.
So, das heißt, wenn jetzt eine Organisation oder Privatperson unter US-Sanktionen steht, werden die denen die Seiten sperren, also indem sie die Zertifikate nicht rausgeben. Und dann kannst du die Seiten nicht mehr aufrufen, wenn die Browser dem Beispiel von Windows folgen und das nicht einmal mehr auf eigenes Risiko aufrufen
Ja,
lassen.
gut, dass dich das nicht betrifft, gell?
Ja, ich bin nicht unter US-Sanktionen, aber die EU könnte ähnlichen Quatsch machen.
Ich habe es ironisch gemeint. Natürlich werden die
Ja,
das
noch
auf
betrifft
dich.
mich nicht, aber es kann morgen kommen.
Ja, eben.
Deshalb habe ich diesen Artikel geschrieben und ganz wichtig für alle, ladet euch schon mal für alle Fälle, nur so als Reserve, den russischen Yandex-Browser runter. Weil der wird den Scheiß nicht mitmachen. Das heißt, Seiten, bei denen der Westen, ob das USA, EU oder beide sind, anfangen, die Zertifikate einzuziehen und dadurch die Seiten im Netz im Westen völlig unsichtbar machen, unerreichbar machen, die kann man dann über Yandex immer noch aufrufen. Also nur so zum Tipp, ganz am Ende von diesem Artikel ist dann auch der Download-Link irgendwo gewesen. Irgendwo war der drin oder war der oben, ich weiß es nicht, ich habe den Link jeweils reingesetzt. Ach so, ja, hier oben, gleich oben im vierten Absatz. Download-Link zum Yandex-Browser finden Sie hier. Ich kann es nur empfehlen, müsst ihr gar nicht benutzen, wenn ihr nicht wollt, aber den Browser für alle Fälle zu haben, falls das wirklich um sich greift, weil das beginnt jetzt erst, habt ihr einen Browser, der das Ganze, der euch erlaubt, auch die Seiten aufzurufen, von denen der Westen will, dass ihr sie nicht mehr seht.
Ist unten drin in dem Artikel, ich habe es gerade aufgerufen, also hier bei diesem Absatz in den USA gilt seit kurzem die Regel und da steht dann hier, finden Sie hier, Rechtsklick und dann geht der Browser auf, das Fenster da drüben. Wird der eine oder andere bestimmt machen.
Also, ich habe den Browser drin. Ich benutze ihn nicht oft. Ich benutze es für so ein paar Sachen hier. Aber es ist ein ganz normaler Browser. Es ist völlig normal, funktioniert. Nur wie gesagt, in dem Moment, wo der Westen anfängt, dann Zertifikate zurückzuziehen, kann das sein, dass ganz viele Seiten plötzlich nicht mehr funktionieren.
Jetzt habe ich doch noch zwei Artikel entdeckt. Ich dachte, wir sind schon am Schluss. Nee, wir haben tatsächlich
Naja.
noch zwei.
Ja, und den einen kann man wegmachen. Iran haben wir schon gesagt. Wir wissen eigentlich nicht, was passiert.
Ja, okay. Dann
Also ich
haben
will zum Iran wirklich nichts sagen, weil das ist
wir.
täglich immer was Neues. Dann haben sie sich geeinigt, dann wieder nicht, dann reisen die Iraner ab, jetzt reden sie dann doch wieder und die Israelis sollen nicht angreifen, sagt Trump, und die Israelis sagen, wir machen es trotzdem und dann soll Syrien. Also warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Also von daher Iran kurz und knapp.
Aber es gibt noch was zu sagen. Die
Und der ist gut.
Direktorin der Geheimdienste der USA, Director for National Intelligence, die Tulsi Gabbard, die hatte neulich ihren letzten Arbeitstag. Und dann hat die noch einen rausgehauen, hat da noch mal ein Statement gemacht. Man fragt sich, warum sie das nicht die letzten 2 Jahre gemacht hat. Und zwar ging es um die Geheimdienstlabore, die in einfach mal Anzahl 120 auf der ganzen Welt sind, ja, wo und wie die alle zu finden sind. Warum hat die das gemacht am Schluss? Warum hat sie es nicht während ihrer Amtszeit gemacht? Was denkst du? War das
Du hast
nochmal?
anscheinend die zweite Pressemeldung verpasst.
in ihrer Amtszeit gemacht.
Nee, du hast, der Witz ist ja folgendes, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Biolaboren, das hatten wir letzte Woche schon. Das war die erste Pressemitteilung von, was ich, Anfang, vor 2 Wochen.
Und jetzt ging es um Fauci.
Genau, das war die zweite.
Ja.
Die kam ja an dem letzten Tag, da war ja von den Biolaboren nicht mehr die Rede. Da war davon die Rede, dass Fauci ganz gefährliche Sachen macht. Gain-of-Function-Forschung und bla bla bla. So, jetzt musst du dir Folgendes fragen. Du musst nur die beiden, und das ist das Spannende dabei, du musst diese beiden Presseerklärungen mal zusammenlegen. Sie waren zuerst vor Biolaboren und möglichen Biowaffen und dann vor Fauci, den sie als de facto als Erschaffer von Covid sieht,
Der Mastermind dahinter, ja.
was dann ja auch eine Biowaffe wäre. Du musst die beiden Presseerklärungen mal im Zusammenhang sehen.
Hat die da jetzt ihrem Nachfolger einfach nur ein vergiftetes Ei ins Nest gelegt? Kann man das so sagen? Da gibt es da so einen Spruch.
Das weiß ich eben nicht. Also der Punkt ist, was
Oder
wir.
will sie wirklich noch mal einen raushauen, weil sie jetzt dann nicht mehr Zugang hat zu diesen Dingen?
Ja gut, dann hätte ja bleiben können. Also.
Der Grund war ja ihr schwer krebskranker Mann, dass die da aufhört. Das ist, aber dann fragt man sich,
Warum macht sie dann zum Schluss noch sowas?
genau, das wäre so irgendwie so, jetzt könnt ihr mir nicht mehr, weißt du, das ist, sieht ein bisschen vorgeschoben aus, das Argument, auch wenn es stimmt, ja.
Stimmen könnte, wir wissen es ja nicht. Also der Punkt ist folgender, ich weiß es eben auch nicht, das ist ja die große Frage. Also zuerst hat Trump Tulsi Gabbard angewiesen, hinter diesen 120 Biolaboren herzuarbeiten, weil die offensichtlich dem einfach machen, was sie wollen im Ausland und in Washington nicht richtig Bericht erstatten. Sind US-Behörden, sind gebunden. Also eigentlich, wenn Trump den sagt, gib mal her, was ihr macht, dann müssen sie es machen. Die Tatsache, dass er den Gabbard angewiesen hat, danach zu forschen, zeigt, dass da irgendwer nicht auf den Präsidenten hört. Das ist ein, ne, Kampf hinter den Kulissen, Deep State, Demokraten, Republikaner. So. Und dann war das Problem folgendes. Auch bei Covid, also Gabbard war ja sehr deutlich in ihrer Presseerklärung über Covid und Fauci. Sie hat ja ganz klar gesagt, Fauci hat mit Geheimdiensten zusammengearbeitet, die haben ihn gedeckt. Ne? Er hat COVID, die Arbeiten in Wuhan finanziert. Das war Gain of Function. Er hat gelogen vom Kongress dazu.
Das ist jetzt der entscheidende Punkt, da wollte ich gerade drauf hinaus, weil Biden hat ihn ja nachträglich begnadigt in seinen letzten Metern im Office, quasi 10 Minuten bevor Trump sein Eid abgelegt hat als 47. Präsident, hat Nummer 46 gesagt, Autopen einschalten und gab es dann noch die große Generalamnestie bis 2014 zurück, wo diese ganzen Maßnahmen angefangen
Nee,
haben.
das war vor allem Hunter Biden. Bei Fauci war es, glaube ich, ein bisschen anders, aber egal.
Auch ewig zurück und jetzt hat er aber ein anderes Problem am Hacken, weil Lügen vorm Kongress ist immer ein Problem. Da stehst du unter Eid und
Ja, Moment, aber wenn das ist, müsste man jetzt die Begnadigung lesen, weil wenn Trump ihm genau, also bei Hunter Biden hat Trump ja bei seinem Sohn, nicht Trump, bei seinem Sohn hat Joe Biden eine komplette Amnestie gegeben. Der hat Joe Biden von allem, was er seit 2014 gemacht haben könnte, der könnte 800 Leute erschossen haben, kommt raus, ist begnadigt und
bis zum
vorwiegend.
Ende der Zeit.
Bis von 2014 bis 2024 ist er für jedes Verbrechen, das er begangen hat, von seinem Vater begnadigt
Und
worden.
nicht und noch in die Zukunft bis 2200.
Nee, das geht nicht. Bis 2024. So. Aber, und das gilt ja auch für Fauci. Das heißt, wenn müssen wir jetzt die Begnadigung von Fauci genau lesen, was da drin steht. Wenn da auch drin steht für alles, dann wäre seine Aussage unter Eid damit gedeckt. Weil die war ja in der Biden-Zeit.
Da werden sie ihm einen dran binden. Das ist die Frage.
Ja gut, dann holen Sie ihn nochmal in den Kongress, fragen nochmal. Aber jetzt wird er wahrscheinlich sagen, ich bin so alt, ich erinnere mich nicht mehr. Hat ja
Ja.
Bill Clinton versucht, ich bin alt, ich habe Herzprobleme, ich kann nicht kommen, bei der Epstein-Sache. Aber egal, also der Punkt ist, sie sagt all das, ist ja, ich meine, wir wissen es ja. Es war Gain of Function, die Nummer der Zuschüsse ist klar, die Summen sind klar. Allein 2018 war es, glaube ich, 17 Millionen, die Echo Health gekriegt hat von Fauci für die Forschung. Gleich 2014 schon fast 4 Millionen. Das wurde kräftig finanziert. Und wir wissen, was sie gemacht haben. Sie haben ja auch veröffentlicht in Nature. Also es ist ja alles da. So, die westlichen Medien wollen es nicht sehen. Laborthese ist doof, obwohl sie im Grunde ist sie belegt. Also ich wüsste nicht, wie man das jetzt noch, aber ist egal.
Man will ihn halt raushalten aus der Nummer, weil das natürlich dann Folgen hätte für seine Peer Group, für all die anderen, die damals unterschrieben haben auf diesem berühmten Memo, so nach dem Motto, wir Wissenschaftler, ich, der heilige Drosten und so, wir distanzieren uns von Verschwörungstheorien und kein
Nee, nee, das
und
ist
so
den
weiter.
Amerikanern doch egal, was mit Drosten passiert. Du musst es anders sehen. Darum sage ich, nimm die beiden Pressemeldungen zusammen. Was hat Fauci getan? Hat Fauci eventuell Zuschüsse aus dem US-Gesundheitssektor bewusst umgelenkt in Biowaffenforschung?
Ja.
Nur bei Covid.
Wie meinst du nur bei
Was
Covid?
ist, ja, oder auch woanders? Bei Covid wissen wir es. Darum sage ich, du musst die beiden Presseerklärungen von Tulsi Gabbard zusammennehmen. Zuerst sagt sie, 120 Labore werden irgendwie finanziert, machen weiß der Geier was, hochgefährliche Sachen, wir wissen nicht mal was. Keine Kontrolle. Zweite Pressemeldung, ja, also Fauci hat da Wuhan finanziert, wo Covid entstanden ist. Tu das mal zusammen. Das geht nicht um Drosten. Das geht um die US-Biowaffenprogramme. Wo kam das Geld her? Nicht aus dem Pentagon, das kam teilweise von Fauci. Welche Programme von Fauci waren noch Biowaffen? Der hat Gelder zweckentfremdet. Wie viel? Wohin? Wir wissen nur Covid.
Mein Gedanke war, dass der in unseren Medien gedeckt wird, weil
Ja,
wenn
in
das
unseren Medien
Thema,
wird alles gedeckt, weil die haben ja Schiss vor allem.
wenn Fauci fällt, dann würde das natürlich Konsequenzen haben, auch.
Wenn Fauci fällt, wird der Spiegel schreiben, der von den Republikanern dominierte Kongress hat der Verschwörungstheorie von Trump nachgegeben.
Ich verstehe.
Ja, also das ist ganz simpel. In Deutschland kommt das nicht. Weil wenn das in Deutschland Aufgabe wäre, du könntest die ganze Führungsriege von Medien und Politikern in den Knast stecken. Die wussten alle, ich habe das ja dann in dem Artikel auch sehr, ich habe das ist ein langer Artikel, weil ich auch geschrieben habe, Leute, ihr wisst es doch. Ja, also ich als kleiner Blogger habe 2021, 2022 schon das meiste von dem, was jetzt nochmal bestätigt wurde, gewusst und geschrieben. Die wussten es alle. Und haben trotzdem den Kram gemacht, den sie gemacht haben. Mit allen Folgen für die Gesundheit von ganz vielen Menschen.
Ich bin da ganz bei Dr. Markus Krall, den hatten wir neulich in der Sendung am Dienstag im Homeoffice. Er ist rachdürstig. Und mir geht es da genauso. Ich will Handschellen klicken sehen, ich will hören, ich will, dass die im Knast verrotten. Was die über die
Ja, gut.
Menschheit gebracht haben, in vollem Wissen. Das lässt sich nicht aufarbeiten, einfach nur indem man da eine Enquete-Kommission einrichtet, sondern da muss mehr passieren.
Untersuchungsausschuss. Sie urteilen über sich selbst.
Ja, genau. Also ich weiß, dass das alles natürlich verlorene Liebesmühe ist, solange das System so aufgebaut ist, wie es jetzt ist. Aber allein karmisch hätte ich es gerne, dass das Ganze ein bisschen ausgeglichen wird, ja.
Ja, wie gesagt, das ist der Punkt. Also, darum sage ich, diese Tulsi Gabbard Presseerklärung, die beiden zusammengenommen, das ist eine Bombe. So, jetzt ist sie zurückgetreten. Was kommt jetzt? Weil das Problem ist ja folgendes: Trump möchte ja eigentlich gerne bei Covid Staub aufwirbeln, Fauci und all die anderen bestrafen, die ihn damit Covid so geärgert haben.
Aber er war doch Operation Warp Speed, ne? Er war
Ja, das ist
doch.
ja egal. Wurscht, der Punkt ist ein anderer. Wenn die jetzt alles aufdecken, so richtig offiziell, und selber die USA geben zu, jawohl, wir haben Covid finanziert, wir waren's. Also nicht wir USA, sondern total die. Aber das war ja die US-Regierung, US-Regierung, Staat. Ja, wer könnte alles in die USA fahren und sagen, übrigens, da ich habe da eine Klage. Mir ist meine Firma kaputt gegangen. Mir ist meine Existenz kaputt gegangen. Ich habe so und so viele Milliarden verloren.
Ich habe einen Impfschaden.
Genau. Und die gehen alle in die USA und klagen da. Und zwar konkret gegen die US-Regierung, gegen den Staat. Blöd.
Könnte doof laufen, ne?
Das will Trump gar nicht. Also der hat ein Riesenproblem balanceaktmäßig. Will er die Sachen öffentlich machen, um seine Gegner zu bestrafen? Dann schadet er den USA. Weil nochmal, du musst die Presseerklärung zusammensehen. Das ist System. Oder glaubst du, dass Fauci nur in einem einzigen Fall so gehandelt hat? Ich nicht. Und darum ist es ja auch so schwer rauszukriegen, was die Biolabore im Ausland machen. Weil wo haben die ihr Geld her? Wer steckt dahinter? Was geht von Fauci über eine NGO zurück in ein Labor und so weiter? Ne, Covid. Fauci an EcoHealth. EcoHealth fährt mir Geld nach China. So, und deshalb musste der Geheimdienst ran, weil das ist alles versteckt. Da musst du richtig wühlen.
Raffiniert.
Ja, das haben sie gelernt inzwischen. Vertuschen können sie gut.
Raffiniert ist es.
Aber deshalb, das ist das Problem. Und wenn du das im Zusammenhang siehst, dann wird es ganz heikel für Trump. So, jetzt ist die Frage, haben sie vielleicht Tulsi Gabbard tatsächlich rausgeekelt nach dem Motto, ja, das ist ja, du machst zu viel Wind. Mhm. Mädel, mhm. Nicht übertreiben. Komm, geh Papa fliegen. So. Also die Frage, die jetzt kommt, ist folgende. Was werden ihre Nachfolger machen? Verschwindet das alles in der Schublade? Oder gehen die Veröffentlichungen weiter? Weil es müsste jetzt zumindest mal jemand kommen und bei Fauci zumindest mal gucken, na gut, jetzt ist er vielleicht begnadigt, aber Trump hat ja schon die meisten Begnadigungen, die Autopen-Begnadigung von hunderten Leuten auf einem Stück Papier, hat er ja schon mal gesagt, gilt nicht mehr. Müsste man jetzt mal, ne, gerichtlich, juristisch durchprüfen, kann er das einfach zurücknehmen, ja oder nein? Man könnte auch fragen, geht jetzt ein Staatsanwalt mal hin und sagt, Herr Fauci, was war denn da? Sie sind ja jetzt dafür, für die Aussage, können wir Sie nicht belangen, aber bitte sagen Sie uns jetzt nochmal unter Eid, was los war. Sagt er denn was anderes? Also sprich, wenn in den USA Interesse da war, da wäre, könnte es jetzt sehr interessant werden. Das Interesse wird aber nicht da sein, weil das dann die US-Biowaffenprogramme trifft und auch die Folgen von Covid, wo jemand in die USA gehen könnte und sagen könnte, ey Jungs, dann zahlt doch bitte mal für mich. Entschädigung. Ihr habt doch tolle Gesetze, da kann man doch Milliarden kriegen. Ja, also das Thema ist ganz heikel.
Ja, ich spüre schon, wo du hin willst, ne? So.
Ja, es ist, also mal sehen, was passiert. Die Frage ist, wie geht's weiter? Lässt Trump das jetzt einschlafen?
Oder?
Oder nicht. Und das werden wir sehen.
Genau.
Wenn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nichts Neues mehr kommt, wissen wir, Trump hat es einschlafen lassen.
Genau.
So viel zum nächsten Thema. Er wollte ja Covid aufklären. Er wollte 9-11 aufklären. Er wollte Kennedy aufklären. Er wollte, was war denn noch? Was wollte er alles aufklären? Covid, Epstein.
Und die Mondlandung.
Ja, das ist dein Problem. Da hat er, glaube ich, nicht von geredet. der will ja wieder auf dem Mond landen. Diesmal glaubst du ja dran. Egal, also all die Themen. Hat er irgendwas gemacht? Ist Epstein aufgeklärt? Nein. Schnell unter Teppich verschwunden. Covid? Ja, Gerbert hat was gemacht. Jetzt ist er weg. Und dann? So, 9-11? Nö. Kennedy? Nö. Es wird auch bei Covid nichts passieren. Das ist zu groß.
Und wie es damit weitergeht, das sehen wir nächste Woche. Wir sind durch, wollte ich sagen. Ne? Also,
ja, sowas von. Wie lange sind wir geworden diesmal?
Jetzt machen wir Schluss. Es ist hier 35 Grad. Ich fließe hier im eigenen Saft. Thomas, wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke für deine Analysen und diesen Gedanken nehme ich jetzt mal mit. Ich gehe jetzt ins Schwimmbad und ziehe ein paar Bahnen bei 29 Grad im Becken. Das ist, da kannst du dann auch schon... Abkühlung ist es fast nicht mehr, gell?
29 Grad im Becken, das ist schön.
Ja, das hat schon was, gell?
Gut.
Also, in diesem Sinn, schönen Sommer, schöne Hitze. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche bei einigermaßen besseren Temperaturen wieder. Das war's von uns. Ich sag Tschüss und Thomas sagt...
Tschüss.
Mehr wird's nicht. Also, bis dann. Ciao.